Sebastian, wann warst du das letzte Mal in einer Höhle?
Oh, welche Überraschung, dass du diese Frage ausgerechnet jetzt und hier stellst.
Ja, aber kannst du sie mir auch beantworten? Also ich meine, danke, dass du meine Frage kritisierst. Vielen Dank.
War das Kritik? Ich habe doch, es war vergiftetes Lob.
Auch das ist Kritik. Los, beantworte die Frage.
Oh, Befehlston. Zieht ja ganz neue Seiten auf hier.
Jetzt hör auf, meinen Stil zu kritisieren, beantworte meine Fragen.
Ich fange gleich an zu weinen.
Boah, ist jetzt 2024 richtig gut los. Also, wann warst du das letzte Mal in der Höhle?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Ich war auf jeden Fall mal in einer Höhle, an die ich mich noch ganz gut erinnere, in einem Thailand-Urlaub. Der ist aber ungefähr 150 Jahre her. Mhm. Wo könnte ich denn danach noch in der Höhle gewesen sein? Ich war so in Felsspalten, da erinnere ich mich noch dran, in Luxemburg. Aber das war nicht so richtig Höhle. So richtig Höhle seitdem. Es gab noch so eine kleine Mini-Höhle, aber ich glaube, die ist nachgebaut. Ja, die ist definitiv nachgebaut auf dem Drachenfels. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Aber die ist auch wirklich, es ist nur ein Gang quasi.
Drachenfels finde ich gut, das ist ja relativ nah, ne? Also warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, sage ich ja immer.
Ja.
Ist so ein Spruch von mir.
Ja.
Hast du es immer erfunden, ne? Hab ich erfunden.
Ja.
Hier bei mir in der Gegend gibt es mehrere Höhlen. Ne? Also einerseits hier im Nachbarort gibt es eine Tropfsteinhöhle. Ne?
Oh,
ist auch ein schönes Sonntagsziel.
Ne? Absolut, so richtig, wo man reingehen kann und sich das angucken kann.
Ja, genau.
Stalagniten und so.
Ja, richtig. Und wenn man noch ein bisschen weiter fährt, ne, ins Sauerland, dann kommt man ja irgendwann nach Attendorn. Ne?
Ja, oh ja.
Kennst ja den Song, ne? Ah, Attendorn, da habe ich mein Herz verloren. Und
wer kennt ihn nicht?
Da gibt's The Famous Utter Cave, also die berühmte Atterhöhle. Ne?
Also da kann man auch durchwandern.
Nee, Atter.
Aber weißt
du, hat mit Atter gar nichts zu tun, aber es ist irgendwie wegen Attendorn, Atterhöhle.
Ja. Aber weißt du,
wir wollten ja nicht politisch werden.
Auf gar keinen Fall. Das haben wir off-air geklärt. Ja, aber alles genau. Politische haben wir off-air geklärt, damit wir völlig verlustfrei vor allen Dingen in...
ganz ohne Traktoren in dieser Sendung.
Was das mit Atta zu tun hat, ist auch egal. Was ich sagen wollte ist, eigentlich ist es ja sowieso egal, in welche Höhle man geht, weil irgendwie ist ja so, kennst du eine, kennst du alle.
Das ist richtig.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings-Discovery-Panels. Es ist die erste Folge im Jahre 2024 und es ist die erste Folge seit langem gefühlt, wo wir uns wieder mal an Inhalt versuchen. Wir besprechen die 8. Folge von Star Trek Lower Decks, die überraschenderweise nach diesem Intro auf den Namen Caves hört.
Richtig, richtig. Und auf Deutsch? Höhlen.
Höhlen. Frisch aus der Tropfsteinhöhle. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Und euch erstmal ein hervorragendes, schönes, glückliches, gutes, neues Jahr und alles erdenklich Gute für dieses 2024. Sind wir jetzt schon mittendrin, Mensch.
Ja, dem schließe ich mich natürlich vollumfänglich an. Und ich finde es ganz, ganz wunderbar, dass du so erholt klingst, Sebastian. Du sprichst so richtig langsam irgendwie, so erholt, langsam. Du hast dich, glaube ich, gut gehalten zwischen den Jahren, kann das sein?
Ich habe sehr entschleunigt, ja. Ich bin auch noch ein bisschen entschleunigt, alles in allem. Obwohl ich jetzt schon wieder eine Woche gearbeitet habe. Aber auch das hat überraschend viel Spaß gemacht. Das ist ja immer gut, wenn Arbeit auch noch Spaß macht, ne?
Ja.
Und alles in allem fühle ich mich tatsächlich so einigermaßen erholt. Ich meine, müde ist man immer irgendwie. Ne? Es gibt ja immer Gründe, müde zu sein, gerade jetzt im Januar. Wobei ich auch beschlossen habe, dass dieses Storytelling vom grauen Januar und vom trüben Februar, dem schließe ich mich einfach dieses Jahr nicht an. Ich mache das nicht mit, ich verweigere mich dem einfach.
Das finde ich grundsätzlich gut. Ich Bräuchte aber noch eine Strategie, damit das auch funktioniert. Hast du da eine?
Ja, noch nicht. Also ich habe gedacht, so der erste Schritt ist, ich zögere das mit der Weihnachtsdeko so lang hinaus, bis es kurz vor unangenehm ist.
Ja, das kann ich schon nicht mehr. Meine Weihnachtsdeko ist schon weg.
Ah, ich verstehe.
Hast du noch eine Strategie vielleicht?
Ja, es ist so viel in der frischen Luft, hatte ich mir überlegt. Also ne, so ich mache jetzt gerade auch die Sachen, die ich früher, wo ich früher mich vielleicht früher meint vor einer Woche, mich vielleicht dann noch aus Bequemlichkeit oder Witterungsbedingungen ins Auto gesetzt hätte, mache ich gerade alles mit dem Fahrrad. Und das ist irgendwie ganz cool. Also es tut gut.
Finde ich grundsätzlich natürlich auch gut und ich mache das ja auch mit.
Ja.
Aber der Klimawandel sorgt ja leider dafür, dass so viel Wasser eben verdunstet, in die Atmosphäre gerät und dann irgendwann wieder abregnet. Das heißt, wir haben Dauerregen hier ununterbrochen.
Ja, ich weiß.
Das ist ein bisschen unangenehm, dass ich da drauf.
Es ist ein bisschen unangenehm und es hat mir auch ein bisschen Überwindung gekostet, weil ne, das waren tatsächlich so, also ich fahre generell schon viel Fahrrad, aber es waren so die Momente, wo ich dann wirklich gedacht habe, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, auf der Arbeit schon komplett nass ankommst, dann ist es irgendwie blöd. Und morgens um 4 oder so kommst halt auch nicht anders irgendwo hin, als mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Also zumindest in dieser Stadt.
Ich sag's ja immer, die Leute, die am meisten Probleme mit diesem fallenden Regen haben, sind Fahrradfahrer. Das ist wirklich, ich kann mir überhaupt nichts vorstellen, was schlimmer ist, als Fahrradfahren im Regen. Also das mit dem, das ist das Schlimmste, was Regen anrichten kann.
Ich find's tatsächlich gar nicht so schlimm, dass mit dem Fahrradfahren selber im Regen. Also wenn es jetzt nicht wirklich total mega krasser Starkregen ist. Aber wenn es so ein bisschen regnet, das finde ich gar nicht so dramatisch. Ich find's halt, also ich habe eh immer Wechselklamotten dabei so, aber ich find's halt trotzdem irgendwie lästig. Du hast
immer Wechselklamotten dabei?
Also wenn ich eine Länge, ich fahre ja ungefähr so 30, 35 Minuten zu meiner Arbeitsstätte in der Südstadt und da habe ich immer Wechselklamotten bei.
Ach so, ich dachte, ja. Du hast immer Wechselklamotten dabei.
Ich habe nicht immer
Wechselklamotten. Das macht man vielleicht ab einem gewissen Alter irgendwie, genau. falls Unfälle passieren können. So.
Ja, see and learn.
Ja. Nein. Ich kann immer noch viel von dir lernen, ja, was das Alter weiß, angeht.
Absolut, alles. Nein, weißt du, ich kann nicht langsam Fahrrad fahren. Das ist eine meiner Krankheiten irgendwie. Ich kann nicht so richtig gut langsam Fahrrad fahren. Und wenn du eine halbe Stunde zügig Fahrrad fährst, also ich zumindest, ich gerate dann schon irgendwann ins Schwitzen und deswegen habe ich immer zumindest ein frisches T-Shirt und einen frischen Pulli oder sowas dabei.
Wir mussten da mal eine Prüfung drin ablegen. Ich weiß es noch genau, in der Grundschule, da kam irgendwie so, ich weiß nicht, ob es der ADAC war oder die Verkehrswacht oder sowas.
Die Polizei kam irgendwann mal.
Ich glaube, es war an der Stelle wirklich die Verkehrswacht und die hat so einen Fahrradtest mit uns gemacht.
Entschuldigung, darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen?
Ja.
Was genau ist die Verkehrswacht?
Die Verkehrswacht ist so eine Freiwilligenorganisation, die vom Kreis, glaube ich, organisiert wird und mit der Polizei zusammenarbeitet und die machen dann zum Beispiel diese Kurse für die Leute, die irgendwie sich schlecht im Straßenverkehr verhalten haben oder ihre Mopeds getunt haben oder sowas.
Echt?
Ja. Also nicht diese Führerscheinkurse, die muss man in der Fahrschule machen, sondern die junge Verkehrssünderkurse. Ich weiß, dass mein Vater hat mal solche Kurse gemacht für die Verkehrswacht.
Der hat die gegeben, nicht genau.
Ja,
natürlich.
Ja, genau, ja. Der hat die gegeben, richtig. Ja. Wäre vielleicht ganz gut, das dazu zu sagen.
Ja, absolut. Ich weiß ja nicht jeder, dass du aus einem Pädagogenhaushalt kommst.
Ich glaube, das weiß jeder. Das hört man auch nach zwei, drei Sätzen. Aber die
unsere Schülerlotsen hat damit lieber nichts zu tun.
Nee, die Schülerlotsen waren wiederum von der Schule organisiert oder maximal noch von der Stadt. Die
erinnerst du dich an einen Schimmelfeder?
Nein. Das hast du ja ausgedacht, diesen Namen.
Herr Schimmelfeder? Ich hoffe, er stimmt, dieser Name, aber ich vermute stark, ihn gibt es sowieso nicht mehr, weil er war damals schon recht alt. War Schülerlotse bei uns an der Grundschule.
Das klingt super.
Und ich wundere mich, dass du ihn nicht kennst, weil er war eine prägnante.
Nein, zu meiner Zeit war das jemand anderes und diesen Namen möchte ich jetzt nicht aussprechen, weil das ist ja schon irgendwo ein Stück weit, also der ist auch vor ich glaube, 3-4 Jahren gestorben. Aber das ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen
Privacy,
wenn wir die Leute hier leugnen oder leugnen, outen darin, was sie irgendwie freiwillig gemacht haben.
Das ist ein Nachname.
Ja.
Jetzt findet raus,
wo wir... Ein sehr erkennbarer Nachname. Es gibt wahrscheinlich nicht so besonders viele Leute, die so heißen. Und das wäre bei dem Nachnamen, den ich sagen würde, auch so.
Ich verstehe. Jetzt müsst ihr nur noch wissen, wo wir
zur Grundschule gegangen sind.
So. Aber jetzt drehe ich nochmal ein bisschen zurück, um wieder zum Anfang der Geschichte zu kommen. Moment. Also die Verkehrswacht
war an der Grundschule. 3 Jahre hat er darauf gewartet, diesen Knopf zu drücken. 3 Jahre.
Das war ungefähr 3 Minuten. Die Verkehrswacht war an unserer Grundschule und hat dann so Fahrradtests gemacht. Und man konnte dann, man musste unter anderem möglichst langsam eine Strecke überwinden. Ohne dann aber gleichzeitig vom Rad zu fallen.
Mit so Hindernissen, oder? Ist man nicht so hin und her gefahren? Also so 8?
Das gab's auch. Ja. Das gab's auch. Aber da war es wirklich nur irgendwie, auf einer Seite standen Pylonen. Pylonen auch sehr, sehr unterschätzt mittlerweile.
Ja, generell, ne? Also im
Pylonen,
Leben.
Ja. Ja, genau. Und auf der anderen Seite standen auch Pylonen. Irgendwie, das war eine Strecke von knapp, keine Ahnung, 30 Meter oder sowas. Und du musstest versuchen, die möglichst langsam zu fahren, ohne aber irgendwie den Fuß auf den Boden setzen zu müssen.
Gab's doch, glaube ich, mal einen Song von Thomas D., Millionen Pylonen.
Ja. Okay, du bist der Experte für die fantastischen 4.
Ja.
Ich weiß nur, dass ich das damals gewonnen habe. Also ich konnte sehr, sehr gut langsam fahren.
Das ist schön.
Ja. Ja. Und was? Du kannst das ja nicht. Deswegen kannst du noch was von mir lernen.
Absolut, so. Ja, absolut.
Du kannst von mir langsam fahren lernen und ich von dir schnell leben.
Wow, nicht schlecht.
Ne?
Ja. Vielleicht treffen wir uns ja, dann
in der Mitte. Ich bin auch ausgeruht.
Ja, ich merke das schon. Dieser ganze Podcast wird, glaube ich, so ein bisschen Entschleunigung heute. Ist alles ein bisschen Entschleunigung.
Ja. Also eine meiner Strategien, irgendwie diesen dunklen Januar und dunklen Februar zu besiegen, war tatsächlich meine einzige Karnevalsveranstaltung, die ich gestern besucht habe.
Also fährst du dann auch wirklich langsam Fahrrad?
Ich kann langsam Fahrrad fahren.
Also tust du das?
Warum bist du denn jetzt noch mit einem Fahrradthema verhaftet? Ich wollte gerade schon weitergehen.
Ja, ich habe das schon gemerkt, aber es lässt mich nicht los, ja. Egal.
Ich kann langsam Fahrrad fahren, ich mach's aber nicht so oft tatsächlich. Ich möchte ja auch ein bisschen Strecke machen, ne?
So. Du hast gestern auch ein bisschen Strecke gemacht, wolltest du gerade erzählen.
Genau, ich war bei einer Karnevalsveranstaltung, meiner einzigen, weswegen ich jetzt so eine wunderbar raue Stimme habe, denn ich habe hier ordentlich mitgesungen, ne? Gesungen, geschunkelt.
Das war so eine richtige Karnevalsveranstaltung, ja. Wir haben eine richtige. Wenn ihr den Discovery Panel Adventskalender gehört habt, dann wisst ihr, dass ich auf der Stunksitzung gewesen bin vor ein paar Wochen, was ja eher so ein bisschen, es ist so eine komische Mischung aus antikarnevalistisch und karnevalistisch, ne? Also, da trifft man sich ja so auch so in der Mitte irgendwie. Aber bei dir war das so richtig so gewollt Karneval, ja?
Also richtig so gewollt Karneval mit Büttenrednern und mit Bands und mit Bier. Also die 3 Bs, die 3 großen Bs des Karnevals.
Wer kennt sie nicht, ja. Und war gut?
Und es waren wirklich gute Bands da. Die Büttenredner waren so mittelmäßig. Also es war einer hat uns sehr, sehr gut gefallen. Einer hat uns überhaupt nicht gefallen. Der frühere Star des Kölner Karnevals. Der Blötschkopf, Marc Metzger. Der hat irgendwie einen sehr, sehr seltsamen Turn hingelegt. Der ist irgendwie mittlerweile, also der hat sich gottschalkisiert, würde ich fast sagen.
Oha.
Ja, das kann passieren. Hat seine Büttenrede angefangen mit 2 Minuten, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und dann hat er ungefähr 10 Minuten lang erzählt, wie schlimm doch die moderne Welt ist.
Ach du Heiliger. Ja, das kann auch schnell
unangenehm werden. Es wäre viel günstiger, Habeck loszuwerden, als sich Wärmepumpen einzubauen. Also das war zum Beispiel einer seiner großartigen Gags. So. Okay. Wo wir uns dann irgendwie alle angeguckt haben und wir so, unangenehm.
Ja,
und es war auch relativ wenig Klatschen tatsächlich im Raum. Also es war Gott sei Dank für sehr, sehr viele Leute, glaube ich, relativ unangenehm, was er da so.
Das wiederum ist ja kein schlechtes Zeichen. War das in Köln? War das in der Stadt?
Das war in Köln.
Ah ja, okay.
Hovig, ne?
Ah, da hast du von erzählt, richtig. Ich kenne mich. Ja. Mit der 3 bist du gefahren.
Genau. Aber so, also Guido Kanz war zum Beispiel ganz gut, der ist ja relativ harmlos irgendwie, der ist jetzt auch nicht die Progressivität in Person, aber ist wirklich, als Büttenredner ist er auch wirklich gut.
Ja.
Dann waren irgendwie noch Kat Ballou, ne? Sehr, sehr bekannte, die ja immer noch als Newcomer-Band irgendwie in Köln gelten. Die haben jetzt 25-jähriges Bühnenjubiläum.
Ja, alle Leute, die nicht schon seit 70 Jahren Karnevalsmusik machen, sind Newcomer, ja klar.
Genau, speaking of seit 70 Jahren Karnevalsmusik machen, der Abschluss waren dann die Blackfoes.
Ach was, das ist ja schön.
Das war herrlich.
Das ist ja herrlich. Schön. Die Höhner hatten mal letztens, die haben sich aufgelöst, ist das richtig?
Ich glaube nicht, dass sie sich aufgelöst haben. Ich glaube, die haben nur einfach einen neuen Sänger, weil Henning Krautmacher
sich aufgelöst hat.
Henning Krautmacher ist zurückgetreten. Weil so. Henning Krautmacher, der Sänger der Höhner, ne, aus Leverkusen, der gute Henning Krautmacher.
Der mit dem krassen Bart.
Genau. Also ich glaube, da war irgendwie seine Frau war erkrankt und er wollte sich mehr um seine Frau kümmern und deswegen hat er seine Karriere beendet.
Ja, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich wieder, dass wir auch drüber gesprochen haben. Also ungefähr ähnliches Schicksal wie bei den Blackfirst, die ja auch den Sänger seiner Zeit ausgetauscht haben.
Ja, das war aber eine ganz andere Geschichte. Der wollte ja eine Solokarriere starten, ist deswegen weggegangen.
Ja.
Und hat auch eine Solokarriere gestartet, war eigentlich in Köln relativ bekannt. Bei den Blackfirst ist, glaube ich, überhaupt niemand mehr von der Originalbesetzung dabei.
Echt, ist das so?
Ja, da sind jetzt letztes Jahr, glaube ich, noch die letzten beiden aus der Originalbesetzung zurückgetreten. Der Keyboarder ist noch relativ lang dabei, aber ich glaube auch nicht komplett von Anfang an. Das könnte ich immer mal kurz nachforschen.
Ja, ich bin auch gerade dabei.
Auf jeden Fall, die sind wirklich einfach auch gut. Also die haben sich ja mit und mit dann immer so langsam erneuert. Ja, der Keyboarder ist seit 2005 dabei und damit das älteste tatsächlich Bandmitglied.
Ja. Das ist ja geil.
Von dieser Band, die sich 1970 gegründet hat.
Ja, es ist interessant. Auf jeden Fall interessant.
Ja, aber die haben halt dann noch immer die alten Hits, ne? Und das ist super.
Ja, ist schon wichtig.
Und der Sound ist auch derselbe.
Ja. Weil dann ist es halt irgendwie eine Marke dann auch, ne? Also dann, ne? Also ja. Man vertritt dann quasi irgendwie so ein Stück weit eine Marke. Aha. Okay, da kenne ich tatsächlich nur ein Gesicht von der aktuellen.
Den Sänger wahrscheinlich, ne? Mirko Bäumer, ja.
Nee, das ist der Junge, ne? Ich gehe mal gerade kurz durch. Ralf Mirko Bömmel. Bömmel Lückerath
ist aber letztes Jahr zurückgetreten.
Der sitzt, Eri Stockloser, würde ich jetzt denken.
Der ist auch letztes Jahr zurückgetreten. Ah, ja. Die sind beide, das waren die beiden letzten Gründungsmitglieder, die letztes Jahr dann zurückgetreten sind und deswegen
diese
Band jetzt. Besteht nicht mehr aus Gründungsmitgliedern.
Crazy shit.
Aber trotzdem, die haben so ein Medley aus alten Liedern gespielt, die haben auch was Neues gespielt, machen sie auch immer. Und dann haben sie zum Abschluss dann irgendwie noch unsere Fädel gespielt.
Herrlich. Es ist ja unterm Strich, glaube ich, super gut angekommen bei euch, wenn wir über Kölsch reden.
Ja, herrlich ist das angekommen bei euch.
Deswegen haben wir uns das vorgenommen, das öfter zu machen.
So.
Ah, schön. Ja, aber das heißt, du bist heute so ein bisschen zerstört, aber glücklich.
Ja, zerstört. Also ich habe halt wirklich mitgesungen laut und deswegen ist meine Stimme so ein bisschen angeschlagen, aber richtig zerstört bin ich eigentlich nicht. Es war wirklich aber mal ein schöner Ausflug. Es reicht mir auch wieder. Also so ein Abend Karneval im Jahr, das reicht mir. Ich bin ja überhaupt nicht mehr der Hauptkarnevalist. Aber ich kann mich da an einem Abend sehr, sehr gut mal drauf einlassen. Und dann hat es auch wieder gut.
Machst du
aber
dann,
ich muss sagen,
ja,
bitte? Ich war kurz, also in so einem quasi Backstage, Frontstage, keine Ahnung, ist an der Stelle, an der die Leute ankommen, wenn sie irgendwie mal kurz da auf die Bühne gehen wollen. Da habe ich relativ lang gestanden und bin seltsamerweise irgendwie von den Leuten ständig angesprochen worden. Also sowohl Guido Kanz als auch der Gitarrist, der Bassist der Blackfirst, sind zu mir gekommen und haben gesagt, dass ich schöne Haare habe.
Hattest du eine Perücke an? Entschuldigung.
Natürlich hatte ich eine Perücke an. Was glaubst du denn? Genau. Ja, und ich habe dem Bassist der Blackfirst habe ich auch gesagt, ja, du auch. Das konnte ich bei Guido Kanz nicht so.
Ah, schön.
Ja.
Das heißt, du hast richtig was erlebt.
Ich habe richtig was erlebt, das kann
schön.
Ich dir sagen.
Das ist ja richtig
ich habe richtig was erlebt.
Richtig
das war wirklich schön. War wirklich schön. Schön.
Ja. Genau. Ich habe in der Zwischenzeit eine Grafik auf Wikipedia entdeckt, wo alle Mitglieder der Blackfirst quasi grafisch mit Zeitstrahlen dargestellt sind. Das finde ich sehr schön.
Ja.
Ja. Herrlich. Ja, wenn ihr euch da mal
mit beschäftigt. Da weißt du jetzt auch, warum der Abgang von Tommy Engel so ein Politikum in Köln war. Ne?
Ja, ist halt auf jeden Fall sehr früh passiert. Ne?
Es ist relativ früh passiert und es war schon ein Schicksalsschlag für die ganze Kölner Karnevals.
Ja, absolut.
True.
Und dann hat Peter Schütten einfach übernommen, ne? Der ja vorher Bass gespielt hat, Gitarre, weiß ich. Egal.
Du jetzt weißt, genau.
Trennen wir uns wieder von der Geschichte der Black First. Da gibt es bestimmte Dokumentation zu. Ich werde sie gucken, ihr sicherlich auch nach diesem kurzen Ausflug.
Weil wir erinnern uns kurzfristig daran, was wir hier eigentlich tun. Der Adventskalender ist vorbei. Vielen Dank für euch, die ihr mit dabei gewesen seid und euch das angetan habt. Das war wieder ein großer Spaß. Wir werden vielleicht bei Gelegenheit nochmal eine Auswertung des Feedbacks vornehmen, intern oder extern. Das werden wir dann sehen. Exakt,
das finde ich gut,
wenn wir jemanden beauftragen, der sich das
Feedback der uns das Feedback zusammenfasst kurz. aber
wenn,
Feedback,
wenn das jemand machen möchte, dann meldet euch.
Genau. Ihr kriegt einen Job bei uns unbezahlt. Feedback ist ein gutes Stichwort, denn ich würde tatsächlich nochmal auf Feedback eingehen, dass wir zu unserer letzten Folge von Star Trek Lower Decks, also unserer Episodenbesprechung von Star Trek Lower Decks, nämlich A Few Badges More, noch ein paar Abzeichen mehr, dass wir dazu bekommen haben.
Ist schon ein bisschen her, denn, tatsächlich, ja.
Ja, es war irgendwann Anfang Dezember, jetzt haben wir Anfang Januar, wir haben so einmal im Monat so eine Lower Decks-Folge besprechen, das ist auch ein ganz guter Rhythmus.
Auf jeden Fall, so werden wir, nur, so kommen wir durch damit, ja.
Genau. Und da beginnen wir doch mal sofort mit Dansk Star Trek Fan, der einen Mini-Spoiler für diese Folge hier hatte. Und das ist ja schon mal ganz schön, da können wir schon mal nach vorne schauen. Er meinte nämlich, na, Folge 8, die nun folgt, empfand ich vielleicht als die schlechteste Lower Decks-Folge überhaupt. Sie war für mich völlig uninteressant, aber das Finale entschädigt. Tja, da müssen wir gleich mal gucken, was wir dann in anderthalb Stunden über diese Folge sagen werden.
Ich bin sehr gespannt, ja.
Ja.
Also ich weiß es schon grob,
anderthalb Stunden werden können.
Ja. Ja, wir werden sehen.
Dann schrieb Einsamer Schütze zwei Anmerkungen für uns.
Ja.
Erstens, Sebastian macht sich Gedanken darüber, dass Kriege in Zukunft nicht mehr von Menschen, sondern ausschließlich von Maschinen geführt werden
und wir uns
dann entsprechende gesellschaftliche Regelwerke ausdenken müssten. Und er sagt, ja, da gibt es eine Star Trek-Folge dazu. Diese Vorstellung ist extrem nah an der Handlung der TOS-Folge A Taste of Armageddon, Krieg der Computer.
Oh, interessant.
Also eine kleine Sehempfehlung für dich, ne? Du solltest nur mal ein bisschen TOS gucken.
Ja, das ist ja sowieso, ne, das steht auf der To-Do, beziehungsweise ich habe jetzt gelernt, man macht In- und Out-Listen. In- und Out-Listen sind in, ja.
Okay.
Also in, würde ich sagen, TOS gucken für dieses Jahr.
Für mich ist übrigens Out mittlerweile Enterprise gucken. ich hab meinen Rewatch abgebrochen, weil es wirklich ein bisschen anstrengend ist in dieser ersten Staffel und es hat mir nicht so viel Freude gemacht und diese Freude brauche ich in diesem kalten, düsteren Januar.
Ja, das kann ich verstehen.
Deswegen habe ich stattdessen angefangen, nochmal einen Rewatch von Discovery zu machen, weil wir da ja, wir müssen irgendwann mal eine News-Folge machen, ne? Und mal ein bisschen über die News bezüglich Discovery reden.
Absolut, ja. Bevor es zu spät ist.
Genau, bevor es zu spät ist. Und ich habe dann die ersten beiden Folgen jetzt schon mal geguckt und muss sagen, wow, ist das gut.
Die sind richtig gut.
Also, ich finde auch. Also die sind richtig gut.
Ja. Ich habe das auch irgendwann nochmal gemacht und habe damit angefangen. Ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen ich abgebrochen habe, aber irgendwie habe ich es wieder aus den Augen verloren und ich muss dann nochmal weitermachen. Ich habe die ersten, weiß nicht, 3-4 Folgen geguckt oder sowas und fand es richtig gut. Ja.
Also die Serie hat ja ihre Probleme in den ersten beiden Staffeln und sicherlich auch noch in der dritten und wahrscheinlich auch noch einige in der vierten. Aber wenn man diese Serie mal gucken würde, ohne dieses Star Trek, oh, die Klingonen sehen anders aus, Auge irgendwie die ganze Zeit zu haben, dann glaube ich, dass diese ersten beiden Folgen wirklich vielen gefallen würden, weil sie wirklich gut erzählt sind. Sie sind wirklich
die sehen super
düster. Aus. Ja. Sie sind die Klingonen sind richtig beängstigend, was sie irgendwie nie waren bisher. Das macht richtig Spaß.
Ja.
Das ist richtig cool. Ja.
Schon allein so die ersten Szenen, ne? Dieses Gefühl auf diesem anderen
Planeten. Klingon, mach doch!
Ach so, das meinst du. Nein, ich meinte diese ersten Szenen von Michael, ne? Weil, wie sie da mit George langläuft, irgendwie
den Stern setzen.
Ja, das ist so ein World-Building, was ich ganz groß, oder so ein Feeling-Building, oder wie auch immer man es nennt, was ich ganz groß finde. Also ich fand, weiß ich nicht, ich fand es schon damals beim ersten Gucken, fand ich es irgendwie groß und ist einer meiner Lieblingsmomente tatsächlich in dieser ersten Staffel.
Der liebe einsame Schütze hat aber auch noch einen Hinweis für mich. Der sagt nämlich, Andreas macht Wesley irrtümlich zum Mitglied von Red Squad und ich weiß, dass ich das schon mehrfach gemacht habe, aber es ist falsch. Wesley war nicht Mitglied vom Red Squad, sondern vom Nova-Geschwader. Das Red Squad wurde in DS9 eingeführt, in Homefront Paradise Lost. Und in der Episode Valiant, die wir auch schon mal besprochen haben, da gehören die Kadetten ebenfalls zum Red Squad, aber eben nicht zum Nova-Geschwader. Und Wesley wiederum hat mit dem Red Squad gar nichts zu tun, sondern mit dem Nova-Geschwader.
Gut, dass wir das nochmal klargestellt haben, ja.
Genau. So. Dann schreibt die Besserwisserin zum Titel, ne? Also noch ein paar Abzeichen mehr, kam uns ja ein bisschen komisch vor.
Ja.
Er sagt dann, ja, zwei glorreiche Halunken ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, hab die Dollar-Trilogie viel öfter gesehen als gesund wäre. Hätte die Lower Decks-Episode also The Gucci, The Badgie and The Logicie geheißen, wäre sie wahrscheinlich mit zwei glorreiche Badgies übersetzt worden. Womit ich, glaube ich, leben könnte.
Ja, absolut, so. Ja.
Ja. Na gut.
Aber gut.
Aber sie haben was anderes gewählt.
Ja. Ja, ja. Punkt.
Gifty weist uns auf etwas hin, nämlich, dass Tillyn wieder gefehlt hat.
Mhm, stimmt.
Und fragt sich deswegen, ob Logicie vielleicht Tillyn-Ersatz war oder ob sie aussetzt, um Logicie nicht die Show zu stehlen.
So. Mhm. Ja. Die hätten aber auch sich auf einer Ebene finden können, quasi.
Glaube ich auch. Das wären auch ganz nette Szenen gewesen, aber wahrscheinlich hätte man dazu keine Zeit gehabt.
Vielleicht hat auch die Tillyn-Stimme irgendwas zu tun in der Zwischenzeit.
Maybe. Übrigens, die deutsche Tillyn-Stimme ist Lara Trautmann, ne?
Trautmann. Ist wer noch gleich? Spricht wen?
Die ist bekannt als Lara Loft. Die ist Moderatorin bei den Rocket Beans.
Ah, okay.
Und moderiert Game 2 seit einigen Jahren. Und ich finde sie sehr sympathisch. Also ich mag die gerne.
Ah ja, habe ich schon mal gesehen. Ja.
Ja.
Interessant.
Genau. Ja, finde ich spannend. Miral Paris schreibt noch was und das ist ein längerer Kommentar, aber ich würde ihn gerne komplett mit reinnehmen, weil es spannend ist.
Ja.
Annie geht davon aus, dass KI möglicherweise zukünftig als zweite intelligente Spezies anerkannt werden müssen oder wir das machen müssen, egal, und unser Justizsystem dementsprechend anpassen müssen. Das sehe ich eigentlich genauso, allerdings möchte ich auch Bedenken geben, dass auch in unserem Justizsystem nicht alle Menschen gleich behandelt werden, obwohl die Menschenrechte für alle Menschen gleich sind. Kinder, Jugendliche und Menschen mit Einschränkungen werden vor Gericht anders behandelt als andere Menschen.
Hm.
Eventuell könnte es also eine Strategie sein, KIs gewisse Rechte zuzugestehen, sie aber gleichzeitig nicht mündig sein zu lassen. Also Eltern haften für ihre Kinder, gleich Programmierer haften für ihre KI.
Ja.
Bis auf den letzten Satz würde ich dir vollkommen recht geben. Also man kann irgendwie versuchen, ein Rechtssystem zu schaffen, in dem die nicht mündig sind. Aber wenn die ProgrammiererInnen wiederum für die KI haften müssen, dann ist es wiederum ein Problem, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen programmiert dann wahrscheinlich irgendwann niemand mehr eine.
Eben, ja.
Weil, also, ich meine, so ein Stück weit ist ja KI immanent, dass sie sich weiterentwickelt in Richtungen, die man nicht vorhersehen kann.
Ja.
So, ne?
Ja, genau. Und genauso wie eben Eltern irgendwann nicht mehr für ihre Kinder haften müssen, wäre für eine KI, die eben die Kompetenzen, also die kognitiven Kompetenzen eines Kindes überschreitet, dann schwierig irgendwie noch zu rechtfertigen, dass dann wiederum die Programmierer dafür haften müssen, weil das wäre ja nur so, wenn die Programmierer es quasi einprogrammieren, dass die irgendwas Böses tut. Aber das tun sie ja nicht, sondern sie programmieren eben Algorithmen, die dann wiederum selbstständig handeln können. Also selbstständig in Anführungszeichen an dieser Stelle noch.
Ja. Ja. Und dann aus sich aus böse werden.
Genau. Schreibt Miral Paris weiter. Das Ganze beantwortet aber dann immer noch nicht die Frage, ob man KI abschalten darf, beziehungsweise kann man Menschen, die eine KI widerrechtlich abschalten, wegen Mordes anklagen. Prinzipiell könnte man vielleicht eine Art Notwehrgesetz gegen KI einführen, also keine Todesstrafe, sondern von wegen, wenn Menschen durch die KI in Lebensgefahr schweben dürfen, diese die KI in Notwehr abschalten.
Hm.
Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Also das ist ja, also Notwehrparagraphen gibt es ja, glaube ich, auch bei uns einfach so im Gesetzbuch, ne? Also wenn du irgendwie in Lebensgefahr schwebst, dann darfst du jemand anderen, der dich in Lebensgefahr gebracht hat, auch wahrscheinlich töten, oder?
Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, es gibt ja den Unterschied zwischen Mord und Totschlag.
Gibt es denn Totschlag aus Notwehr? Und kriegst du einen Freispruch?
Ob du einen Freispruch kriegst, das hängt natürlich immer so ein bisschen von den Begleitumständen ab. Es gibt, glaube ich, nicht Totschlag aus Notwehr, aber der Unterschied zwischen Totschlag und Mord ist ja quasi die Motivation. Also habe ich es beabsichtigt, jemanden umzubringen oder nicht? Und dann, wenn nein, ist dann noch die Frage zu klären, also wenn es dann zum Beispiel irgendwie eine Schlägerei oder sowas gewesen ist, was weiß ich, ob eine Teilschuld da irgendwie dir zuzurechnen ist, weil du dich selber in die Situation gebracht hast oder was auch immer, ne? Oder ob es wirklich dann absolutes Handeln in Notwehr war. Aber ich weiß nicht genau, ob das in dem Fall irgendwie auch ein rechtlicher Begriff ist. Aber was weiß ich schon über Recht?
Ich habe gerade kurz gegoogelt. Tatsächlich gibt es schon Urteile, bei denen ein Notwehr zum Freispruch geführt hat. Ja. Also zum Beispiel hier, ein Mann sticht im Frankfurter Ostpark einen anderen einen Brieföffner in den Bauch. Laut Gericht durfte er das, er sei angegriffen worden, also Freispruch.
Krass, okay. Mhm. Ja, aber ist ja eigentlich auch richtig so. Also das ist richtig so. Also, ne? Aber
man muss halt gut rechtfertigen, ne?
Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Also niemand will, glaube ich, einen anderen Menschen umbringen. So. Aber ich meine, wenn du in Lebensgefahr bist, dann tust du halt alles vermeintlich, um dein eigenes Leben zu retten, ja.
Ein letzter Punkt von Miro Paris noch. Noch ein zweiter Punkt. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, woher der Name Mariner kommt? Eine Freundin von mir hatte heute ihre Vorlesung Einführung in die unbemannte Raumfahrt, das Thema Mariner-Sonden 1962 bis 1973. Anscheinend wurden 10 dieser Sonden in den 60ern und 70ern immer paarweise ins All geschickt, um Merkur, Venus und Mars zu erforschen.
Aha.
Paarweise. Was mich jetzt noch total interessiert ist, was studiert deine Freundin? Einführung in die unbemannte Raumfahrt.
Geil.
Klingt nach einer sehr, sehr coolen Vorlesung.
Astrophysik?
Ist das so?
Weiß nicht.
Kann man das googeln? Moment mal. Vorlesung, Einführung in die unbemannte Raumfahrt. Nee, da kommt nur unsere Seite als Ergebnis.
Was? Echt? Achso, ja, ja, gut.
Ja, weil mir Barry das geschrieben hat.
Ja, gerade kurz
also, Mary Paris, bitte mal kurz beantworten, was studiert deine Freundin und wo kann man das studieren und kann ich das studieren?
Aber was ich interessant finde, ist, dass diese Sonden, um die es da offensichtlich geht, paarweise ins All geschickt worden sind. Weil könnte das möglicherweise bedeuten, es gibt eine mehr als eine Mariner? Das könnte ja vielleicht erklären, warum sie schon so wahnsinnig viel erlebt hat.
Ah. Verschwörungstheoretiker Sebastian Sonntag ist unterwegs. Finde ich gut. Also auf diese Art und Weise finde ich Verschwörungstheorien gut, aber über alles andere müssen wir vielleicht gleich noch reden.
Ja.
Aber ja, klingt eine gute Theorie.
Ja, wer
weiß. Was haltet ihr davon, Leute? Könnte das sein, dass es eine andere Mariner gibt und der Hinweis hat die ganze Zeit vor uns gelegen im Namen von Mariner?
Schreibt an verschwörungstheorien@discoverypanel.com.
Bitte nicht. Schreibt bei uns in die Kommentare.
Ja, was so. Heißt das?
Habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
Ja, so, schöner Hinweis. Sebastian. Gefällt mir gut, ja.
Ja. Sollen wir über die Episode sprechen?
Warum eigentlich nicht? Also, ich habe nichts Besseres vor, ehrlich gesagt.
Es ist die Episode 408. Es ist Caves, Höhlen, die 38. Episode von Lower Decks. Und was ich mir angewöhnen möchte, jetzt auch mal wirklich die Episoden von Star Trek durchzuzählen. Es ist die 906. Episode von Star Trek.
Wow.
Wir müssen das ein bisschen im Blick halten, denn innerhalb der nächsten beiden Jahre scheint mir da die 1000 auf dem Zettel zu sein.
Ja, durchaus. Und wenn wir so weitermachen, überholen wir Star Trek noch.
Wer weiß.
Wer weiß.
Wer weiß. Ja, Autor der Folge.
Ja, je nachdem, wie Star Trek so weitermacht, das hängt natürlich auch.
Ja, genau.
Das ist, ja. Autor der Folge.
Autor der Folge ist Ben Rogers, aka Lieutenant Commander Steve Stevens, also der Sprecher.
Ja.
Aber das haben wir schon öfter gehabt. Der ist im Writers Room, hat in der ersten Staffel mit Crisis Point seine erste eigene Folge vorgelegt, in der zweiten dann mit Mugatu Gumatu seine zweite Folge und in der dritten Staffel mit Crisis Point 2 seine dritte Folge. Eine pro Staffel gibt also schlechtere Schicksale, als das zu machen und gleichzeitig jemanden zu sprechen.
Absolut.
Der ist viel als Schauspieler unterwegs, gibt zum Beispiel einen wunderbaren kleinen Clip von Landline TV, da ist er in so einer kleinen Comedy-Truppe, nennt sich Obama Tourage und er spielt Joe Biden in dieser Comedy-Truppe.
Okay.
Ist außerdem festes Ensemblemitglied von der Upright Citizens Brigade, weitere Comedy-Truppe in L.A., die würde ich ja immer noch gern sehen, irgendwann mal, wenn wir mal in L.A. sind.
Das wird bestimmt bald passieren, ja.
Ja, ja, genau.
Ja.
Und hat in Fernsehsendungen wie The Mindy Project, Making History, Ghosted und Workaholics mitgearbeitet. Ja.
Wobei mir gerade einfällt, für was war da nochmal gerade die, die Musical-Folge war nominiert? Star Trek Strange New Worlds war nominiert für irgendwas, nicht für Golden Globes, oder?
Das weiß ich, habe ich nicht gelesen, aber wir sind ja auch nicht in der Newsfolge hier, ne?
Nee, es fiel mir nur gerade ein, dass ich gesehen habe, dass die irgendwie nominiert war und ich gar nicht mehr verfolgt habe, ob denn da jetzt irgendwas passiert ist. Egal. Das tragen
wir. Das ist Award Season, ne? Da müssen wir, wir müssen wirklich bald mal.
Genau, Golden Globes werden diese Nacht verliehen, tatsächlich.
Oha.
Ja. Oha. Ja, Newsfolge. Schreiben wir uns auf den Zettel. Aber zurück zu der Crew hinter der Crew.
Richtig, und das war die Regisseurin auch Megan Lloyd. Dritte Episode für sie in dieser Staffel nach den Episoden I Have No Bones, Yet I Must Flee und Empathological Fallacies. Gut, dass sie jetzt mal eine Episode macht, deren Titel relativ einfach auszusprechen ist. Bisher quasi ausschließlich Storyboard-Artist bei so ein paar kleineren Serien wie Jurassic World, New Adventures oder Der gestiefelte Kater, Abenteuer in San Lorenzo. Aber, das hatte ich hier schon mal bei den letzten Folgen erzählt, sie ist seit 2022 fest bei Titmaus angestellt als Regisseurin. Also es kann gut sein, dass wir sie dann auch in der möglichen fünften Staffel noch öfter sehen werden.
Ja.
Und dann gehen wir rein, würde ich sagen.
Auf in die Höhle.
Ja, beziehungsweise erstmal in den Orbit von Grottonus. heute habe ich gelernt, dass das englische Wort für Grotte ist Grotto.
Ach was? Ernsthaft?
Ja.
Das ist absurd.
Ja, aber es ist so. Und in der italienischen Schweiz ist Grotto ein Wort für einen Biergarten oder ein Freiluftrestaurant, aber ich schweife ab. Das Wort kommt vom griechischen Wort für Krypta, nämlich Krypte. Im Italienischen ist daraus Grotta entstanden und das Englische hat dann aus Crypt Grotta Grotto gemacht. Das Deutsche hat da wiederum Grotte draus gemacht. Ja, also wir... Ne? Also es kommt alles von Krypta, offensichtlich.
Wir bewegen uns also alle gemeinschaftlich im gleichen Wortstamm.
Richtig. Und da habe ich mich mal gefragt, Grottonus heißt dieser Planet.
Ja.
Wie viele Planeten gibt es eigentlich, die einen Titel haben, der auf seine Beschaffenheit schließen lässt?
ist eine gute Frage. In Star Trek oder in dieser realen Welt? Weil in dieser realen Welt... ist es zumindest...
Beides fände ich spannend.
Also in unserer Milchstraße sind die Planeten ja nach Göttern benannt. Damit wäre das relativ schnell abgehakt. Ne?
Moment mal, in unserem Sonnensystem sind die Planeten nach Göttern benannt. In unserer Milchstraße sind sie meistens nach Kepler benannt, weil er sie alle entdeckt hat.
Achso, entschuldige bitte, ja, in unserem Sonnensystem. Ja, Galaxien und Sonnensysteme und ach, was weiß ich. Das ist ja alles relativ.
Du hast die Frage gestellt, ob nur in Star Trek oder in der Wirklichkeit.
Ja.
Ich glaube, es gibt in beidem genau zwei Beispiele. Wenn überhaupt.
Mir fallen die, warum auch immer, die Sand People von Star Wars ein, aber sonst nichts.
Ja, aber da heißt der Planet ja auch nicht Sand People-ich oder so, sondern...
Tatooine.
Keine Ahnung. Bitte?
Tatooine.
Tatooine, von mir aus. So. Bei einer Nummer bin ich mir unsicher,
ja.
Das wäre Vulkan.
Ja.
In TOS wird öfter gesagt, auf dem Vulkan. Dann, ja, weiß ich nicht.
Ja.
Aber Vulkan gibt es ja tatsächlich auch, also beziehungsweise, ja, egal.
Es gibt vor allen Dingen in Stranger Worlds gibt es schon immer wieder so Bildschwenks oder auch in diesem Raum, in dem wir Spock am Anfang der zweiten Staffel sehen, war das, glaube ich, ne? Also da gibt es ja schon immer wieder so Einblicke nach unten, wo man schon auch Lava sieht oder sowas oder irgendwas Rotes oder also es könnte schon passen, du hast schon recht.
Ja, auf jeden Fall können wir da einigermaßen vielleicht mitgehen, aber das einzige ansonsten stimmige Beispiel für einen solchen Planeten außerhalb Grottonus wäre Erde.
Weil die Erde aus Erde ist?
Erde stammt aus dem Germanischen und bedeutet Boden oder Land.
Aber eigentlich müsste sie dann Wasser heißen.
Ja, aber das Wasser ist nicht das Entscheidende für die Personen, die darauf leben. Also schon.
Frag das mal ein Wal.
Ja, aber der Wal hat ja keine Sprache, die wir verstehen, bislang.
Stand jetzt, genau.
Ja. Aber also Erde scheint mir wirklich ein Beispiel dafür zu sein. So neben Grottonus vielleicht das einzige.
Finde ich einen schönen Gedanken eigentlich, ja. Stimmt.
Okay, Mariner und Bäumler treffen sich im Transporterraum und freuen sich sehr, denn sie können endlich nochmal gemeinsam auf eine Mission gehen.
Ja, das haben sie lange nicht mehr gemacht.
Genau, sie waren zwar beide gemeinsam als Reiseführer eingeplant in Path Ferengis Hard Place, aber selbst da haben sie nicht zusammengehandelt, ne? Weil die haben sich relativ schnell getrennt quasi auf dem Planeten.
Ja.
Das ist also hier die einzige Episode, die wir gesehen haben, in der sie seit ihrer gemeinsamen Beförderung in der Staffelpremiere gemeinsam auf einer Mission waren.
Ganz schön verrückt.
Ja.
Unser Dreamteam.
Und dann kommen auch noch Tenny und Rutherford dazu.
Und alle sind wieder vereint. Yay.
Ist das nicht schön?
Ja.
Naja.
Ich hab's kurz gefeiert.
Ja, aber Mariner findet das nicht so toll. Liegt aber nicht an der Wiedervereinigung, sondern am Ziel. Sie sollen nämlich eine Höhle untersuchen. Also Moos in einer Höhle.
Ja. Ja, klingt natürlich auch wirklich wahnsinnig fad. Also es klingt eigentlich eher wirklich wie eine Lower Decks-Aufgabe.
Ja, genau. Und Mariner jammert und jammert und jammert und ihr I hate caves übersteht als Ruf sogar das Beamen.
Ja. Und ich finde es ganz witzig, weil wir haben uns ja letztens erst über Höhlen unterhalten, ne? Hatten wir nicht ein Mysterium zu Höhlen oder wie war das noch gleich?
Mhm. Ja. Frag mal warum.
Wegen dieser Folge?
Weil ich für diese Folge schon recherchiert hatte.
Ja. Ah, geil. Okay, I see. Ja, eins fügt sich zum anderen. Mhm.
Dass dieser Ruf das Beamen übersteht, nach allem, was ich vom Beamen verstanden habe,
ja,
müsste das Quatsch sein.
Ja, da hast du eigentlich recht. Ja, aber das gibt's bestimmt nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein vertrautes Bild gewesen. Aber du hast recht. Normalerweise, ne, wenn man das Beam so versteht, dass der quasi die eine Kopie des Körpers abgebaut wird und eine neue Kopie aufgebaut wird. Wobei, wenn dann die Information irgendwo in diesen neuen Zellen steckt, dass gerade ein Schrei stattfindet, müsste der dann auch nicht wieder. Du weißt, was ich meine?
Ja. Aber ich glaube nicht, dass Handlungsinformationen mit übertragen werden können. Muss ich aber nochmal bei Metin Tolan nachlesen. Ich meine, dass der es anders beschrieben hatte. In die Wissenschaft von Star Trek. Genau.
Aber es ist ja eine interessante Frage, weil ich meine, das ist ja so ein bisschen wie wenn du ein Computersystem klonst oder sowas, das gerade dabei ist, irgendwas zu tun. Dann müsste das andere Computersystem das ja quasi auch tun, wenn du das zeitgleich, also wenn du das wieder aufsetzt, so.
Meinst du, das passiert?
Nee, wahrscheinlich nicht, weil du einen Computer starten musst, aber ein Mensch musst du ja nicht starten dann, ne? Also das ist ja kein Neustart quasi zwischen oder sowas. Also irgendwo ist die Information ja, dass das Gehirn wird ja irgendwo steuern, dass du gerade schreist. Und wenn diese Information quasi kopiert wird, dann müsste sie doch auch wieder. Also könnte man sich zumindest erklären, oder?
Ja, aber allein, dass das Schreien selber muss ja wahrscheinlich durch irgendwie eine bestimmte Art von Luftzirkulation überhaupt erst gestartet werden. Diese Luftzirkulation hast du ja noch nicht, wenn du dann quasi gebeamt hast.
Ja, das
weil
stimmt.
Das besteht ja aus Bewegung. Diese Bewegung hast du nicht. Das heißt, im Prinzip muss diese Bewegung zumindest neu gestartet werden.
Ja, das ist richtig, ja.
Oder kann Bewegungsenergie mitkopiert werden?
Ach, weiß ich nicht.
So.
Ja, komplex, schwierig, ja. Könnt ihr euch
auf
gerne
jeden Fall
in den Kommentaren auslassen, wenn ihr es besser
bitte, wisst. Genau, mit all euren physikalischen Kenntnissen. Mariners Ich hasse Höhlen ist auf jeden Fall, kommt nicht aus der Kalten. Die hat in Second Contact Serienpremiere schon gesagt, dass sie mal in einer empfindungsfähigen Höhle gefangen war. Das ist ein dunkler Ort, der Dinge weiß. Daran erinnern wir uns, dass sie das mal gesagt hat. Ja?
Mhm. Also jetzt ja.
Ja. Behalt's bitte bis zum Ende der Folge.
Ja, ist okay.
Rutherford und Tandy gehen sofort enthusiastisch in Richtung Forschung. Mariner meckert. Und auch Bäums muss bemerken, dass die Höhlen irgendwie alle gleich aussehen.
Ja.
Ich fühle mich, als wäre ich 100 Mal in dieser Höhle gewesen.
Ja, was unter dem Lichte des Mysteriums, das wir gemeinschaftlich verlebt haben, natürlich eine sehr passende Aufgabe, Ansage ist.
So, und für alle Leute, die unseren Adventskalender nicht gehört haben, dann versuche ich das mal zu entschlüsseln. Das ist nämlich ein schöner Verweis auf Paramount Stage 16. Ein Studio auf dem Paramount-Gelände, in denen immer mal wieder Innenaufnahmen gemacht worden sind. Beispielsweise wurde dafür in Counter at Farpoint schon die Q-Gerichtssaal-Szene gedreht und in Too Short a Season in Staffel 1 wurde das Set auch zum ersten Mal für Höhlen genutzt.
Mhm.
Und anschließend war das immer wieder Höhlen-Set und zwar bei TNG, DS9, Voyager, sogar noch bei Enterprise. Und mit der Zeit hatte Stage 16 irgendwann welchen Beinamen, Sebastian?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß,
Planet Hell.
Ah ja, so war es, genau. Ich weiß, dass es der Kern der Frage war, aber ich weiß es nicht mehr. Ja.
Aber ich habe noch einen Funfact für dich.
Planet Hell.
Sogar ein paar Greenscreen-Aufnahmen für Discovery Folge 1 wurde in den Räumen von Planet Hell gedreht.
Ach was, aus alter Verbundenheit oder was?
Ja, whatever. Also die waren dann vor allen Dingen Trailer-Szenen oder so Anfangsszenen, weil die haben das ganze Ding ja später dann auch in Kanada gedreht. Aber es wurden auf jeden Fall ein paar Greenscreen-Aufnahmen in diesen Räumen gedreht.
Schön.
Ja. Und dementsprechend, ich fühle mich, als wäre ich 100 Mal in dieser Hülle gewesen. Ja, das ist in Out-Universe auf jeden Fall sehr, sehr gut erklärbar. In-Universe ist die Erklärung natürlich anders. Das sagen Rutherford und Tandy da, die Höhlen sehen alle gleich aus, weil sie alle aus löslichen Mineralien bestehen.
Yay, lösliche Mineralien!
Ja. Wie in den von dir eben angesprochenen Tropfsteinhöhlen, ne? Mit Stalagmiten und Stalaktiten.
Ja.
Was ist das, was hängt?
Stalaktiten.
Das ist richtig. So, müsst ihr euch irgendwie merken. Müsst ihr euch irgendeine Edelsbrücke bauen. Wir bieten euch keine an. So. Tandy und Rutherford fangen sofort mit der Forschung an. Und sie finden Moos, das noch weniger osmotisch ist, als sie dachten.
Und auch das finden sie wahnsinnig aufregend.
Ja. Soll ich dir dazu was erzählen? Möchtest du da was drüber berichtet haben?
Zu osmotischen Moosen?
Ja.
Was würdest du sagen,
wenn ich... Du bist ja ehemaliger Biologiestudent. Was weißt du über osmotische Moose?
Ich sage, wie immer an dieser Stelle, ich habe mit gutem Willen 3 Semester studiert. Also wirklich, also nichts. Ich hab mich nur kurz gefragt, was du machen würdest, wenn ich jetzt sagen würde, nein, ich möchte nichts über osmotische Moose.
Erzählen, weil ich hab's hier vorbereitet. Eben drum. Ja, das sind im Prinzip rhetorische Fragen, die ich hier stelle. Das muss ja wohl klar sein.
Hau raus.
Also osmotisch bedeutet was, lieber Sebastian?
Ah, habe ich vergessen.
Dass etwas Wasser durch eine Membran hindurchziehen kann.
Ah.
Bei Moos passiert das dann so, Moos hat keine Wurzeln. Ne? Das ist war auch für mich überraschend, aber Moos hat tatsächlich keine Wurzeln.
Ja.
Stattdessen saugt das Wasser halt direkt durch seine kleinen Blätter und Stängel auf. Also es ist quasi wie so ein Schwamm, der Wasser aufnimmt.
Was aber nur funktioniert, weil es semipermeabel ist.
So, osmotisch. Wenn es regnet oder feucht ist, zieht das Moos das Wasser also durch seine Blätter und Stängel und wird dadurch ganz grün und lebendig. Wenn es trocken ist, kann das Moos austrocknen, sieht dann nicht mehr so lebendig aus. Aber sobald es dann wieder feucht wird, nimmt es wieder Wasser auf und erwacht quasi wieder zum Leben. Und das ist möglich, weil Moos osmotisch aktiv ist und Wasser direkt durch seine Zellen aufnehmen kann.
So ein bisschen wie ein Bärtierchen.
Ja, genau. Das kann ja auch irgendwie völlig austrocknen und dann irgendwann wieder belebt werden. Genau. Jetzt ist dieses Moos hier halt weniger osmotisch. Also wenn du mal Moos siehst, das nicht so richtig floriert und nicht richtig viel Wasser aufnimmt, dann kannst du dir das ja wie so einen kleinen Umweltdetektiv vorstellen. Stell dir vor, das Moos hat eine Lupe in der Hand, also wenn es Hände hätte, und untersucht gerade so quasi die Gegend. Und wenn es weniger osmotisch aktiv ist, also nicht so gut Wasser schlürft, dann flüstert es uns zu, hey, stimmt was nicht. So, ne? Also Moos als kleiner Umweltdetektiv quasi.
Schön, ne? Hast du schön erklärt.
Ja. Könnte sein, dass es einfach zu trocken ist. Und unser Moosfreund lechzt nach einem Schluck Wasser. Mhm. Oder es könnte ein Zeichen für Luft- oder Wasserverschmutzung sein. Oder, und das könnte so ein Ding in einer Höhle sein, es geht um Sonnenlicht.
Ja.
Zu viel davon und das Moos fühlt sich wie ein Vampir in der Mittagssonne. Zu wenig und es vermisst seinen Sonnenschein.
Himmelherrgott.
Also Moos ist halt so ein bisschen wählerisch.
Ich komme mir so ein bisschen vor wie eine Sendung mit der Maus Moos.
Ja. Ja, so.
Ich finde es schön.
Ja. Das Moos.
Ja, ja. Ich finde es mega. Blätter mal um.
Ja, ich wollte eigentlich nur ein Fazit ziehen. Also weniger osmotisches Moos, wie die hier gefunden haben, ist quasi sowas wie der Sherlock Holmes des Waldes, der uns sagt, etwas ist hier faul.
Ja, aber Tandy und Rutherford feiern es erstmal, weil sie
ja
mehr osmotisches Moos erwartet hätten.
Genau.
Was und das langweiliger ist also gewesen
Wissenschaft.
Wäre.
Ja, ja, ja. Mariner findet das alles auch sehr spannend.
Ja, wahnsinnig spannend.
Und sie drängt deswegen zur Beeilung, weil sie weiß, dass niemals etwas Gutes bei einer Höhlenmission passiert. Und in dem Moment macht Drums und die Höhle bricht ein.
Ach ja.
Ja. Und dann gehen wir ins Intro. Und nach diesem Intro macht Rutherford erstmal Licht über sein Implantat. Allen geht's gut, außer dass sie halt jetzt in dieser Höhle eingeschlossen sind und nicht mehr rauskommunizieren können.
Klassiker.
Exakt dieses Wort habe ich dahinter aufgeschrieben. Ja, Klassiker. Erinnerst du dich an irgendeine Folge oder irgendeine Szene, in der das so war?
Es gab irgendeine Folge, wo, ach, es gab tausend solcher Folgen, wo sie auf irgendwelchen Planeten gelandet sind und war das Voyager, wo sie irgendwie, es war Enterprise, wo sie bei irgendeinem Terraforming, was auch immer, mit dabei waren und dann schlug das Wetter um und sie mussten irgendwie alles abbrechen und haben sich dann schnell in eine Höhle geflüchtet und da kamen sie dann nicht raus wegen was auch immer für Stürmen oder sowas. Ach, da gab es gab doch tausend solcher Folgen.
Ich habe mich speziell noch an eine TNG-Episode erinnert. Das war so eine Romulaner-Episode, The Enemy. Da ist Geordi in ein Loch gefallen und war dann da mit einem Romulaner zusammen.
Ja, ich erinnere ich mich, genau. Ja, und die kamen dabei.
Sie konnten auch nicht kommunizieren. Ja. Genau, ja, genau. Und haben sich dann irgendwie miteinander angefreundet und es ist dann quasi so eine schöne, wenn du deinen Feind kennst, wird er vielleicht ein Freund Folge. Also es war wirklich ganz, ganz nett.
Ja. Ganz, ganz nett, ja.
Mariner kommentiert das dann nochmal schön. Ein Haufen Steine schlägt immer Jahrhunderte des technologischen Fortschritts.
Ja.
Auch schöner Meta-Kommentar. Also eigentlich ist es Quatsch, dass sie auch nicht mehr durch diese Steine kommunizieren können. Aber gut.
Ja, vor allen Dingen können die ja über Lichtjahre hinweg kommunizieren, ne? Also warum ist dann jedes Mal irgendwie ein Stein das Problem? Es sind ja immer irgendwelche Metalle oder irgend so ein Bums in diesen Steinen, die das dann die Funksignale stören, was auch immer das für Funksignale sind dann.
Ne? Ja, gut. Man kann immer die Frage stellen, ne? Also warum können wir das noch nicht, obwohl wir andere Sachen können? Also warum hat die Bahn ein Problem mit Blättern auf den Schienen, wenn wir zum Mond fliegen können?
So. Wir können nicht zum Mond fliegen, stand jetzt. Egal. Naja, zum Mond fliegen schon. Zum Mond.
Ich wollte gerade sagen, wolltest du von Buzz Aldrin verprügelt werden, wenn du sagst, die Mondmission ist im Studio entstanden?
Nee, aber wir haben es ja wieder verlernt. Das ist ja das Absurde. Wir können es ja eigentlich nicht mehr. Die NASA arbeitet ja jetzt seit Jahren daran, wieder irgendwie den Stand der Technik Ende der 60er, Anfang der 70er zu erreichen.
Warum verlernen wir eigentlich wieder Sachen? Das ist mir letztens auch aufgefallen, als ich mal gegoogelt hatte, wie lange es braucht, über den Atlantik zu fliegen. Mhm. Und du brauchst ja jetzt irgendwie so 9 Stunden oder sowas.
Ja.
Und die Concorde hat es in 4 geschafft.
Es ist krass, ne?
Also warum machen wir das denn nicht mehr?
Weil es sehr energieaufwendig gewesen ist. Also es hat sich nicht gelohnt. Also die hat relativ viel Treibstoff verbraucht, weil die ja Überschall geflogen ist, ne? Das heißt, die musste halt sehr hoch und sehr schnell fliegen. Und um da hinzukommen, ich glaube, wenn man einmal in einer relativ hohen Umlaufbahn ist, ist es gar nicht mehr so das Problem. Aber ich glaube, um da hinzukommen, brauchst du relativ viel Energie. Und das war halt nicht effizient. Plus, die war ja relativ klein. Also da, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Platz da war, aber da gingen, weiß ich nicht, 50 Leute rein, 80, keine Ahnung, wenn überhaupt. Also, ne, die war relativ klein. Und da war das halt so ein Luxusding. Und mal abgesehen davon, dass dann halt es diesen Unfall gab, oder es gab sogar 2 Unfälle relativ kurz hintereinander, ne? War das nicht so? Ich weiß nicht mehr genau.
Aber habe ich nicht mehr in Erinnerung.
Ja, also ich weiß nur, dass die Geschichte der Concorde mit diesem letzten Unfall geendet ist. War, glaube ich, eine Air France-Maschine. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann war es irgendwie vorbei. Dann hatten noch so ein paar, also Air France hatte die ja und British Airways. Und die letzten, die dann noch im Einsatz waren, wurden dann nach diesem Unfall eingemottet. Aber das Ding war super. Also es war technologisch, die waren halt dann auch alt, ne, die da geflogen sind. Aber trotzdem war das mega, mega cool, was die geschafft haben.
Ich finde es total spannend, ob wir da in die Richtung nochmal weiterforschen irgendwie. Keine Ahnung, mit der Brennstoffzelle irgendwie dann mehr Energie produzieren oder sowas, weiß ich nicht.
Naja, es gibt ja so Überlegungen tatsächlich, dass man wieder in höheren Umlaufbahnen, also nicht Umlaufbahnen, in höheren Höhen fliegt, da wo der Luftwiderstand geringer ist, um halt schneller und sparender fliegen zu können, ne? Energiesparender. Aber das Problem ist tatsächlich irgendwie, dass du halt erstmal da hinkommen musst, ne? Und das lohnt sich natürlich dann nur so für Interkontinental-Dinger. Aber vielleicht kommen wir da irgendwann auch mal hin, ja. Weil das Hyperloop-Projekt wurde ja jetzt offensichtlich.
Mit so einem schönen Parabelflug nach New York.
Ting, ting. Ja, ich habe ja immer gedacht, es gibt ja nochmal irgendeine andere Technik, ne? Hyperloop wurde jetzt irgendwie eingestellt, ist ja irgendwie alles im Eimer.
Hyperloop war doch Kurzstrecke, oder?
Ja, es war alles Mögliche. Also da gab es ja verschiedenste Projekte und Ideen die da so verfolgt worden sind, ne? Man könnte das Ding ja auch unter dem Atlantik legen oder in den Atlantik legen oder so.
Wie dem auch sei. Mit eigenen Autos geplant, dieser Hyperloop?
Nee, in dieser Röhre wurden in einem Vakuum quasi so Kapseln hin und her geschickt. Und die konnten dann Geschwindigkeiten von über 1000 km/h erreichen und das relativ, weil es gibt ja keine Reibung da drin, das ist relativ energiesparend. Also das Konzept finde ich eigentlich ziemlich nice. Da kommt bestimmt irgendwann nochmal was. Egal. Das war dieser Ausflug wenn man sich mal irgendwie, wenn man Technik interessiert ist, kann man sich auf jeden Fall mal mit der Concorde beschäftigen. Das ist wirklich ein sehr spannendes Stück Technikgeschichte. Es gab ja dann auch noch die Tupolev, hieß sie, glaube ich. Also eine, die russische Kopie der, also sowjetische Kopie der Concorde, die quasi 1:1 mehr oder weniger so aussah, aber ich glaube sogar technisch noch so ein bisschen ausgereifter war, die aber dann auch eingemottet worden ist irgendwann. Also das ist wirklich ein spannendes Kapitel.
Ich werde es mir mal genauer angucken. Habe ich jetzt Lust, mich mal reinzulesen?
Kann man machen.
Also lass uns aber vorher noch diesen Podcast fertig zu machen.
Ach so, ja, stimmt. Irgendwas ist ja immer. Bitte.
Mariner würde auf jeden Fall jetzt gerne diesen Warten-Part überspringen und direkt zur dunklen Bedrohung kommen, die irgendwo in der Höhle wartet. Ne?
Ja.
Sie tritt dafür gegen Moos und das Moos beginnt zu leuchten. Praktisch, weil es kann man in der Höhle sehen.
Ja. Aber wir sind natürlich alle misstrauisch geworden. Ne? Also ich meine, wir warteten ja auch auf den Part, wo es bedrohlich wird.
Rutherford scannt auch sofort, findet dann aber leider keinen Ausgang. Sagt so, ja, hier irgendwie keine alten Treppen von irgendwelchen antiken Zivilisationen oder sowas.
Ne? Ja.
Und dann greift das Moos plötzlich Mariner an und Tendi und frisst deren Schuh. Also insgesamt unbefriedigende Situation.
So. Ja.
Tendi erinnert die ganze Nummer an Second Contact, wie damals, als wir nach dem Ausbruch des Rage-Virus auf dem Schiff alle zusammensaßen. Also sie bezieht sich da auf Second Contact.
Ja.
Wird aber irgendwie abgewürgt.
Es war halt keine Höhle. Ja, egal.
Genau. Und sie haben jetzt weniger Zeit, weil das Moos wächst. Wir haben also einen Zeitstempel auch noch schön in die Folge eingebaut.
Schön.
Bäumler erinnert sich, dass er kürzlich mit Lieutenant Levy in der Höhle war. Levy ist der Verschwörungsmythiker. Der wurde in No Small Parts vorgestellt, wo wir erfahren haben, dass er ein Verschwörungsmythiker ist.
Sagt man das so?
Mythiker? Verschwörungsmythiker? Ja, also Theorien sind das nicht. Deswegen versuche ich da immer andere Verschwörungserzähler, was auch immer.
So. Ja, ja. Nein, ich finde, also ich begrüße Meinung nach das.
Sind es Mythen? Ja.
Ich begrüße das ausdrücklich, aber ich habe gerade kurz über das Wort Mythiker nachgedacht. Gibt es bestimmt, ja.
Ja. Ja. Würde ich jetzt einfach so nennen.
Und wenn nicht, dann haben wir es.
Und damit gehen wir aber auf jeden Fall in Geschichte 1.
Ja.
Bäumler und Levi oder Levi oder Levi, wie auch immer, auf Chiron 4. Kennen wir übrigens noch nicht den Planeten.
Mhm. So.
Und Levi hat verschiedene Verschwörungsmythen drauf. Nämlich die Sternenflotte entwickelt keine unstörbaren Frequenzen, weil es Dinge gibt, die Offiziere nicht hören sollen. Das wäre dann auch eine Erklärung dafür,
ja,
dass da immer wieder der Funk ausfällt.
Mhm.
Dann liest er keine Mission Briefings, sondern glaubt nur dem, was er selbst sieht. Und der Sturm ist ein Werk der Vendorianer. Kurz, kennen wir die?
Vendorianer? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Irgendwie kam sie mir nicht vollständig unbekannt vor, aber ich wüsste nicht woher. Aber das, mein Gehirn macht solche Dinge ja auch nicht.
Das ist eine Spezies aus Tass.
Ah, guck.
Aber eine Gestaltwandler-Spezies.
Ja.
Ja. Also wie die Gründer quasi vom Planeten Vendor Prime. Die kommen in der Episode, in der TAS-Episode The Survivor vor. In der Folge gibt sich so ein Vendorianer als Carter Winston, einen vermissten Föderationsbürger, aus, infiltriert damit die Enterprise, um vertrauliche Informationen an die Romulaner weiterzugeben.
Ups.
Wird dann aber entlarvt natürlich und das führt zu moralischen Dilemmata, Konflikten, whatever. Wir haben aber schon mal einen Vendorianer gehabt, nämlich in der zweiten Episode von Lower Decks in Envoys. Da hat sich einer in einen Andorianer verwandelt. So, und daher können wir es auch kennen.
Okay.
Wir erfahren auch, dass sich Vendor Prime im Beta-Quadranten befindet. In Survivors behauptet Spock übrigens, dass die vendorianische Heimatwelt unter Quarantäne stehe. Mit dem Zusatz, ihre Täuschung als Lebensart verbietet ihnen den Zugang.
Okay.
So. erstmal schwieriger Typ, dieser Levi. Und Bäumler will dann einen Weg hinaussuchen, aber Levi hat Zweifel, weil er glaubt, dass genau das das ist, was die Vendorianer eigentlich wollen.
Natürlich.
Mhm. Bäumler findet dann auch einen Mann-Buggy, mit dem er aus der Höhle raus will. Aber Levi schießt auf diesen Buggy, um ihn zum Explodieren zu bringen. Denn er sagt, ja, das ist ein moralischer Test der Vendorianer, weil ein Mann-Buggy, dann wird wieder getestet, was wir machen, wenn nur einer sich retten kann. Ne? Blöderweise bringt diese Explosion die Höhle zum Einsturz.
Natürlich, ja.
Und dann rastet Bäumler aus und hält Levi eine Interventionsrede quasi. Ne? Und darin deckt er dann auch unterschiedliche Mythen auf, die Levi wohl verbreitet. Ne? Also Wolf 359 war eine Tragödie, ne? In No Small Parts hat Mariner schon gesagt, dass Levi behauptet hat, Wolf 359 sei ein Inside-Job gewesen. Mhm. Q existiert. Offensichtlich hatte Levi daran gezweifelt.
Ja.
PK ist kein Hologramm. Da gibt es offensichtlich auch eine Theorie. Und das IMH ist ein Hologramm. Daran hatte Levi offenbar gezweifelt. So. Vielleicht an dieser Stelle mal, Sebastian, warum ist es so schwer, gegen Verschwörungsmythiker zu argumentieren?
Naja, weil sie halt in einer Überzeugungswelt gefangen sind, wo man mit Argumenten halt irgendwie nicht weiterkommt. Ne? Also ich meine, sie haben ja selber eigentlich keine so richtig. Mhm. Also ne, du kommst halt nicht mit Logik und Verstand irgendwie weiter. Aber es ist, ja, keine Ahnung, es ist halt ein spannendes Phänomen, weil je mehr sich Menschen in so einen Pfad bewegen, ne, also desto tiefer kommen sie in dieses Gedankengut hinein und desto schwerer ist es ja auch zu sagen, also vor allen Dingen auch wenn es länger dauert, das, was ich geglaubt habe die letzten Wochen oder Monate oder vielleicht Jahre, das war totaler Bullshit, weil das ja dich und deinen Verstand und diese Zeit ja total untergräbt. Ne? Mhm.
Ja. Man nennt das dann auch, und das der erste Punkt quasi, warum das so schwierig ist, Bestätigungsverzerrung. Mhm. Wenn jemand fest an beispielsweise eine UFO-Verschwörung glaubt, ne, dann neigt er dazu, ungewöhnliche Lichter am Himmel immer als Beweis anzusehen.
Ja.
Und rationale Erklärungen werden dann ignoriert. Mhm. So. Also dann kannst du dir noch 20 Mal sagen, hör mal, das ist ein Flugzeug. Dann sagt er, nein, das bewegt sich gar nicht. Oder es sind auch drei Lichter, das Flugzeug hätte nur zwei. Oder ne, so.
Ja, ja.
Also absolute Bestätigungsverzerrung. Alles, was man sieht, wird dann als Beweis für seine Theorie anerkannt. Mhm. Zweites Problem, das Gemeinschaftsgefühl, das sich durch Verschwörungstheorien auftut, vor allen Dingen im Internet. So.
Ja, voll.
Also beispielsweise Flat Earther, ne? Mhm. Die hat's vorher nicht so groß gegeben, weil der Dorfdepp hat halt das irgendwelchen Leuten erzählt und die haben gesagt, schleich dich und trink noch ein Bier. So, ne? Ja. Wenn der aber jetzt ins Internet geht und seine Theorie da auskippt, dann findet der 10 andere Dorfdeppen, die auch gerade auf Facebook sind. Und die sind dann die Flat Earthler. Und die fühlen sich dann oft als Teil einer speziellen Gruppe und meinen dann, die Wahrheit über die Erde zu kennen, im Gegensatz zur getäuschten Mehrheit.
Ja.
Oder zu den Schlafschafen oder sowas. Ne? Mhm. So. Ja. Das ist echt so ein Ding, was ganz krass durch das Internet gekommen ist. Ne? Also das, Verschwörungstheorien gab es auch, oder Verschwörungsmythen gab es auch vor dem Internet, aber das Gemeinschaftsgefühl, die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls durch Verschwörungsmythen, das ist krass durchs Internet gekommen.
Und das stärkt ja dann auch wieder dein Bild irgendwie, ne? Also wenn du da vorher irgendwie vielleicht noch möglicherweise Zweifel gehabt hast, ne? Wenn du dann halt auf eine Gruppe triffst von 150 Leuten, die alle dasselbe glauben und dir dann halt auch nochmal ihre Argumente, vermeintliche Argumente nochmal irgendwie darlegen, dann fühlst du dich ja plötzlich verstanden und kriegst noch mehr Futter und so, ne? Also das ist ja auch ein Katalysator so.
Ja, genau. Dann, emotionale Bindung ist ein ganz großes Problem bei Verschwörungsmythikern. Beispiel, Personen, die glauben, dass Impfstoffe gefährlich sind, könnten dann persönliche Geschichten von angeblichen Impfschäden teilen. Ne? So, von irgendwem. So, habe ich gehört, meine Schwester oder was auch immer. So,
ja.
Ne? Und diese emotionalen Erzählungen haben oft mehr Gewicht für sie dann als wissenschaftliche Daten, weil sie das mit Emotionen verbinden können. So. Also wissenschaftliche Daten belegen vielleicht die Sicherheit von Impfstoffen, was heißt vielleicht, auf jeden Fall, aber wenn ich dann eine emotionale Erzählung von jemandem habe, der einen angeblichen Impfschaden hatte oder vielleicht auch nur jemanden, der einfach selber das nicht untersucht hat und das aber sagt, ja, und ich habe mich danach immer wieder schlecht gefühlt, wo man dann denkt, ja, das kann ganz, ganz viele Gründe haben, dass du dich schlecht gefühlt hast. Unter anderem könnte das einen Impfschaden haben, aber die Wissenschaft sagt, dass es eher kein Impfschaden ist, weil solche Fälle gibt es Stand jetzt nicht.
Ja.
Trotzdem, diese emotionale Erzählung bringen mehr, haben mehr Wert. Die kommen auf einem anderen Level und deswegen ist es total schwierig, dagegen zu argumentieren. Ja.
Naja, also es sind ja auch die Techniken, die auf der anderen Seite genutzt werden, halt um Geschichten zu erzählen oder um auch
Propaganda zu machen.
Aber auch im ganz normalen Storytelling, also ne, in Filmen, in Serien, aber selbst bei Wissensvermittlung, ne, also selbst wenn du jetzt irgendwie im Journalismus versuchst du halt auch quasi den Geist gerne mal zu öffnen mit einem emotionalen Zugang, um dann Wissen zu vermitteln, weil es einfacher ist, quasi Menschen zu bekommen über einen emotionalen Zugang und wenn sie dann einmal zuhören, dann kannst du sie auch mit Dingen versorgen, die sie vielleicht wissen wollen.
Ja, aber es ist halt unredlich, ne? Also ich finde, dass der Journalismus sich möglichst von solchen, also möglichst eigentlich von sowas fernhalten sollte. Das Problem ist natürlich, dass Leute, die unredlich sein wollen, das nutzen, ne? Und deswegen
ja, musst
du vielleicht auch versuchen, irgendwie, wenn du redliche Informationswiedergabe haben möchtest, es trotzdem zu nutzen. Trotzdem finde ich es schade oder auch schlecht. So.
Jein, ach, also dass du Emotionen ansprichst, ich meine, das macht ja, also das ist ja nichts Schlechtes, das macht Kunst, viele verschiedene Arten von Kultur, Theater, Musik, Oper, was auch immer, ne? Also Geschichten erzählen über Emotionen, das ist ja nichts per se Schlechtes. Das zu missbrauchen, ist halt Mist. Ja.
Ja, genau. Aber ich finde, das ist ja das Hauptmerkmal der Bildzeitung, ne? Diese Arbeit.
Ja, ja, total. Ja.
Und daran siehst du, wie gefährlich es ist. Ne? Also dann erzählen sie halt nicht irgendwie wissenschaftliche Berichte, beispielsweise Wärmeerzeugung durch Wärmepumpe. Ne?
Mhm.
So, eines der Themen, die ich am wenigsten verstehe im letzten anderthalb Jahren, wie sie politisch ausgeschlachtet worden sind. Weil es ist völlig unstrittig, dass das die beste Art ist, eine Wärme zu erzeugen. Die beste und effektivste Art. Völlig unstrittig.
Stand Wissenschaft jetzt und hier, ist da, genau, ja.
Genau, genau. Also Wissenschaft ist sich völlig einig, es gibt keine bessere Methode, effektiv Wärme zu erzeugen. So, ne?
Ja.
Stand jetzt, du hast völlig recht. Ne? Ja. Also natürlich kann irgendwas Neues erfunden werden oder sowas, aber Stand jetzt gibt es keine bessere Art und Weise. Und dementsprechend auch natürlich günstig Wärme, weil effektiv heißt günstig.
Ja.
Ne? Und dann gibt es aber irgendwie, dann hast du einen Bericht über Erna Klingenbeck aus Erkenschwick, die dann in der Bild-Zeitung mit traurigen Augen steht und sagt, ich verliere mein Zuhause, weil ich meine Heizung austauschen muss. Es ist ja völlig egal, ne? Es ist eine emotionale Erzählung, die da gemacht wird, die nichts mehr mit wissenschaftlichen Daten zu tun hat, die aber die Leute aufhetzt und dann die Menschen dazu bringt, dass Marc Metzger auf einer Bühne erzählt, dass es viel einfacher ist, den Habeck auszutauschen, als Wärmepumpen zu installieren.
Ja, ja. Was natürlich noch dazu kommt, ist halt, dass es auch politisch falsch oder Quatsch ist. Ne? Also es wurde ja auch niemand oder wird ja auch niemand gezwungen, eine Heizung auszutauschen. Aber ja, es ist halt krass. Was ich mich halt immer frage, ist, warum? Also gerade bei Bild-Zeitungsartikeln, ne, da hat man manchmal das Gefühl, die sind einfach dagegen, damit sie dagegen sind. So, also was ist the greater good? Also was? Also
du meinst cui bono?
Ja.
Wer profitiert davon, wenn die Bevölkerung sich in Unsicherheit befindet? Naja, gut, Rechte halt.
Naja, klar. Aber ne, das irgendwie keine Ahnung. Das ist das um jeden Preis zu tun, finde ich auch echt irgendwie. Finde ich echt irgendwie krass.
Und bei dem, das war im Prinzip jetzt eine schöne, unterschwellige Überleitung zum letzten Punkt, warum es so schwer ist, gegen Verschwörungsmythiker zu argumentieren. Die Komplexitätsreduktion, die Verschwörungsmythen mit sich bringen. Also Komplexitätsreduktion heißt, Verschwörungsmythos bietet oft eine viel, viel einfachere Erklärung als Wissenschaft.
Ja, klar.
Beispielsweise Wissenschaftler lügen für Geld. Ist eine viel einfacher zu verstehende Erklärung als die komplexe Wissenschaft hinter dem Klimawandel. Also warum gibt es Klimawandel? Ne?
So. Ja, klar. Ja.
Um das komplett zu checken, warum es Klimawandel gibt. Und zwar auf dem Niveau, auf dem du kognitiv bist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dumm bist oder sowas, sondern dass du vielleicht, keine Ahnung, diese Wissenschaft einfach nicht studiert hast oder sowas. Und deswegen halt vielleicht Zusammenhänge an der Stelle nicht erkennst. Also ich zum Beispiel erkenne auch ganz, ganz viele Zusammenhänge nicht, warum es Klimawandel gibt. So. Oder kenne sie einfach nicht. So.
Ja, und Argumente auch richtig einzusortieren, so die dann irgendwie, ne, also und auch auszuhalten, dass Argumente gleichzeitig gelten. Also sowas wie, ja, die Erde hat halt immer wieder krasse Klimaveränderungen durchlebt. Ja, ist richtig. Mhm. Also, ne, aber es widerspricht halt nicht dem Klimawandel und es widerspricht halt nicht der These, dass das die erste von Menschen gemachte Veränderung in dieser Richtung ist. So, ne? Also es ist man muss auch aushalten, dass es viele Wahrheiten gibt, die nebeneinander gelten können. So, ne?
Und das alles zu verstehen, auszuhalten und einzuordnen, ist viel, viel schwieriger als so eine Erklärung wie, ja, die Wissenschaftler werden von irgendwem geschmiert und deswegen lügen die.
Was ja auch passiert ist. Also auch das ist ja eine Wahrheit, die stimmen kann.
Ja, so. Bestimmt. Ja. Bestimmt, genau, ist das auch passiert und auch in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und dann auch noch versuchen, irgendwie einzuordnen, welche Wissenschaftler lügen denn jetzt nicht oder gibt es an bestimmten Stellen einen wissenschaftlichen Konsens, der ja auch immer wieder geleugnet wird. Da denke ich immer so, wow, Leute, leugnet doch bitte nicht, dass es wissenschaftlichen Konsens zu bestimmten Themen gibt. So. Ja.
Genau, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ne? Auch natürlich ist irgendwas nicht immer sofort klar, wenn eine Studie darüber gemacht worden ist oder so. Ne? Aber wenn, also Forschung ist ja auch ein Prozess, so, ne? Und wenn im Prozess der Forschung verschiedene Forschungsarbeiten, Forschende zu einem Ergebnis kommen und ebenso ein Konsens entsteht, ja, dann kann es immer noch sein, dass es irgendwie Schwierigkeiten gibt, ne? Also sowas wie Quantenphysik ist halt ein Problem, so. Aber
eine Frage.
Aber das heißt, dass auch das muss man halt am Ende aushalten, so, ne? Das heißt ja nicht, dass irgendwie alle vorher irgendwie versucht haben, dich zu verarschen oder so, ne?
So, Bestätigungsverzerrung, Gemeinschaftsgefühle unter den Leuten, emotionale Bindung an Geschichten und Komplexitätsreduktion. Macht es uns so schwer, gegen Verschwörungsmythiker zu argumentieren? Ja, und jetzt, wenn wir mal zur Folge zurückkommen.
Ja.
In dem Moment enttarnen sich dann Mandalorians und nehmen Bäumler fest, der zu grausam mit Levi gerettet hatte. Was ist die Message dieser Episode?
Die Bild-Zeitung hat immer recht.
Ich habe in dem Moment echt, Leute, was, das ist nicht euer Ernst. Wollt ihr mir hier erzählen, dass Verschwörungsmythen wahr sein können? Ja, können sie, aber sind sie höchstwahrscheinlich nicht. Also, wow.
Ja, ich fand's tatsächlich auch so ein bisschen strange, aber ich glaube, sie haben es einfach nur gemacht wegen des Gags, oder? Also so, und
ja.
du kannst natürlich noch sagen, irgendwie, verurteile nicht Menschen per se, nur weil sie irgendwie Quatsch erzählen. Aber das Learning daraus ist mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig klar, wenn es dann eins geben soll.
Ja, und so gut war der Gag jetzt auch nicht, dass ich damit so eine Botschaft im Endeffekt zumindest riskiere rauszusenden. Weiß ich nicht.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe mich auf jeden Fall auch gewundert, dass das diesen Turning Point nimmt.
Die Mandalorians werden auf jeden Fall gespielt von Noel Wells, also Tandy, Dawn Lewis, also Captain Freeman, die übrigens nachher noch eine Rolle hat, Jerry O'Connell, also Ransom, und Fred Tatasciore, der normalerweise Shax spricht.
Geil.
Und Levi spricht übrigens auch, also die haben das. Wolf 359 war kein Inside-Job, aber die Mandalorians hier waren definitiv ein Inside-Job. Das kann man nicht mehr anders so sagen.
Ja, das ist eine fiese Verschwörungserzählung, die auf jeden Fall wahr ist, offensichtlich.
Bäumler spricht es dann auch an. Ich dachte, ihr werdet nur eine paranoide Angst von Menschen erfunden, der einen imaginären Feind braucht, um Ordnung zu simulieren über Katastrophen, die nichts damit zu tun haben, damit sich das Leben nicht so zufällig und chaotisch anfühlt. Also er spricht es an. Emotionale Bindung und Komplexitätsreduktion. Das ist das, warum die Mandalorians so gut funktionieren als Verschwörungsmythos.
Naja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass ne, es Gruppierungen gibt, die genau das diese Mechanismen irgendwie ausnutzen. Ne? Also klar, also es überlege gerade, ob es Beispiele gibt für nee, wahrscheinlich nicht.
Was?
Nein, also, ne,
es, Beispiele es, für genau das? Nein, Religionen es, vielleicht?
Ja, gut. Nein, also für Dinge, die am Ende wirklich wahr sind. Also es gibt natürlich Beispiele für Verschwörungserzählungen, die die Gruppierungen nutzen. So, ne? Also kannst ja, brauchst ja nicht bei der Kirche anfangen, kannst ja auch bei der AfD anfangen oder wo auch immer. Aber das ist dann wirklich quasi ein Mythos ist, der wahr ist und man Verschwörungserzählungen dazu benutzt, um ihn zu verschleiern, quasi, weiß ich nicht. Wäre mir jetzt, ja, nicht bekannt.
Ja, so. Die werden gefangen genommen, aber Levi macht dann Eindruck damit, dass er ziemlich viele Verschwörungsmythen über die Vendorianer kennt. Er darf erzählen und die Vendorianer sind beeindruckt und lassen sie dann frei. Und mit dem Spruch, ihr Wissen ist kunstvoll gemischt mit Übertreibung und Fiktion. Levi erzählt dann unter anderem den, in Anführungszeichen, Fakt, ja, wie ihr Daten gefälscht habt, dass steigende Warp-Geschwindigkeiten den Subraum schädigen. Kennen wir aus der TNG-Episode Force of Nature, ne? Mhm. Da demonstrieren Hikaran, Wissenschaftler der Besatzung der Enterprise D, dass Reisen im Warp den Subraum schädigen können und deswegen gibt es dann irgendwann die Geschwindigkeitsbegrenzung, ne? Die Warp-Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja.
Die dann auch schnell wieder verloren geht, irgendwie, vergessen wird.
Ja.
Oder auch die Theorie, das streiten sie ja noch ab, ne? Wir haben nicht, wie sie es ausdrücken, den klingonischen Bürgerkrieg geführt. Und Levi hatte offensichtlich die Theorie, dass Gaurons Anspruch, Kanzler des Imperiums zu sein, von den Vendorianern unterstützt worden ist. So. Naja.
Ja. Gut.
Im Endeffekt, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall ehrlich irritiert über diese Geschichte, so, die dann auch zu Ende geht. So.
Ja, also ich glaube, sie wollten das alles so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge erzählen. Und das haben sie eigentlich auch gemacht. Aber ja, ich kann ja,
das haben sie schon gemacht, ja. Aber irgendwie fand ich es komisch. Ja.
Okay.
Übrigens, während diesen Rückblenden zu den verschiedenen Höhlen sind die immer Lieutenants Junior Grade. Das heißt, alles ist nach der nach dem Staffelpiloten, so könnte man es nennen, Tuvix entstanden. Da sind sie ja befördert worden.
Ja, aber das macht ja auch Sinn, weil es ja so ein bisschen auch darum geht, dass sie sich, seitdem sie befördert worden sind, aus den Augen verloren haben, ne? Und das ja nachher auch noch thematisiert wird, dass sie ja Dinge erlebt haben, die sie sich gar nicht so richtig erzählt haben. Und das ist ja eigentlich erst seit der Beförderung passiert, so alles, ne?
So, die Konsequenz aus dieser Geschichte ist jetzt, dass Bäumler weiß, dass man mit Gammonit seine Com-Signale boosten kann, um aus der Höhle heraus zu kommunizieren. Gammonit oder Gammonite kennen wir noch nicht übrigens. Ne? Mhm. Die anderen sind sauer, dass Bäumler wohl auch mit Levi auf dem Holodeck war. Und das, obwohl er sogar behauptet, dass sie im bösen Spiegeluniversum leben. Also Gott sei Dank kritisieren sie ja trotzdem Levi für seine Bullshit-Erzählung.
Ja.
Bäumler scannt jetzt nach Gammonit. Und sie finden Trigammonit in der Höhle. Da bekommt Rutherford eine Idee. Er hängt nämlich Bäumlers Hose über einen Stein und Mariner soll dann über einen Umweg darauf schießen.
Auf den Arsch.
Die Hose löst sich auf. Ja. Genau, die Hose löst sich auf und durch die chemische Reaktion bildet sich Trigammonit. Muss jetzt nur noch abgekratzt werden. Und woher weiß Rutherford sowas? Naja, er war halt mal mit Deanna in der Höhle eingesperrt und hat mit ihr dort ein Kind bekommen.
Alright.
What? Ja. So. Ja, wir staunen alle. Und davon handelt dann Geschichte 2. So. Aber zwischendurch, da waren noch ein paar nette Gags drin, ne? Also irgendwie, Bäumler zieht sofort seine Hose aus und Mariner so, okay, er sagt das und du machst es einfach, ohne nachzufragen.
Warum, ja? Also jetzt, ja, fand ich
auch ganz. Und Bäumler hat nachher dann auch noch gesagt, naja, gut, hätte man mit meiner Jacke auch machen können, ne? So.
Ja. Aber mit Hose ist halt witziger, ja.
So, Geschichte 2. Rutherford und Deanna reisen nach Balkus 9, kennen wir auch noch nicht, um medizinische Farnpflanzen zu sammeln, weil Billops an porgianischem Sumpfausschlag erkrankt ist, auch den kennen wir noch nicht, und sie diese notwendigen molekularen Fungocytes nicht replizieren können, also müssen sie das Original beschaffen. So. Das ist die Grundstory, warum sie jetzt da sind. Was fällt dir sonst noch ein an Dingen, die nicht repliziert werden können?
An Dinge, die nicht repliziert werden können.
Alkohol. Ja, weil diese molekularen Fungocytes können nicht repliziert werden. Das ist der Grund, warum sie in dieser Höhle
sind. Ja, das habe ich verstanden. Aber ne, Alkohol stimmt ja auch gar nicht. Das erfahren wir ja noch in dieser Folge. Boah, spontan. Weiß ich nicht. Ein gutes Rührei.
Der Impfstoff gegen Achillesfieber in Code of Honor, einer Episode, die wir allerdings besser vergessen.
Ja.
Dann Catracell White.
Oh, stimmt. Ja, klar. Ja.
Kann nicht repliziert werden. Wird uns in der Folge The Abandoned erzählt. Das ist ja die Droge der Jem'Hadar.
Ja, das würde natürlich alles viel einfacher machen.
Ja.
Also für genau. Die Jem'Hadar vor allen Dingen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Bioneurale Gelpackungen erfahren wir in Voyager Learning Curve. Die können auch nicht repliziert werden. Die leben ja auch so ein bisschen. Ne? So.
Ja, aber es ist trotzdem interessant, warum das dann nicht geht. Man könnte ja so eine Urform quasi dann... Naja, gut, aber... ja.
Und in der Voyager-Episode Imperfection lernen wir auch, dass Borg-Kortikalknoten nicht repliziert werden können.
Zu komplex.
Vielleicht. Auf jeden Fall werden die dann so rausoperiert quasi.
Ach.
Und vermutlich... darauf basiert irgendwie komplett DS9, lässt sich auch Latinum nicht reproduzieren. Das wird aber nie explizit gesagt. So.
Ja, okay. Vielleicht ist das auch einfach nur verboten. Obwohl, dann hätte es vielleicht mal jemand versucht und wir hätten es mitbekommen. Ne?
Die Ferengi hätten es trotzdem gemacht.
Ja, also, natürlich. Klar.
Ist verboten. Naja gut, ist verboten.
Eieiei. Dann lassen wir das so. Lieber.
Wir kehren zurück zu Rutherford und Tiana. Ihre Führerin Tusa, unbekannte Spezies, hilft ihnen erstmal bei der Suche, aber während der Sammlung entdeckt Rutherfords Tricorder eine Bedrohung. Tusa beruhigt erstmal, sagt so, ja, die gefährlichen Grafflachse, die gibt's hier nicht mehr in den Höhlen. Roms kommt so ein Grafflax an und verletzt Tusa schwer. Sie wird dann irgendwie aufgespießt von einem Stalaktit. So?
Ja. Nee, Niet, oder?
Nee. Und stirbt.
Nee,
oder Miet. Weiß ich nicht. Ist sie auf einen draufgefallen oder ist einer auf sie draufgefallen?
Ach so, ich glaube, sie ist auf einen draufgefallen.
Dann war es ein Miet.
Ja. Ja.
Tusa stirbt und überträgt dabei ihr Wesen auf Rutherford, was dazu führt, dass er schwanger wird und eine infantile Kopie von Tusa zur Welt bringt. Per Kaiserschnitt durch Tiana.
Ja, was eine
Sebastian.
Schöne Geschichte.
Diana du als war's. Ehemaliger Biologiestudent.
Ach so.
Was hier passiert, nennt man Parthenogenese.
Mhm. Das heißt, das gibt's
in echt
widerlich. Was? Nee, kenne ich nicht. Es hat was wahrscheinlich irgendwie mit Wirtsgeschichten zu tun, wo irgendeine Spezies einen Wirt benutzt zum schnellen Gebären. Also ich kenne es von Alien, aber das war nicht Teil meines Biologiestudiums.
Also Parthenogenese ist quasi eine Superkraft mancher Tiere und Pflanzen, Kinder zu kriegen, ohne dass ein Partner nötig ist.
Ah, okay. Mhm. Aber das ist ja
zum
nochmal
Beispiel,
was anderes. Schnecken.
Bienen habe ich mir so als Beispiel rausgesucht.
Ah, okay. Mhm.
Die Königin, also Chefin im Bienenstock, legt Eier. Normalerweise braucht ein Ei Spermien von einem Männchen, um sich zu entwickeln.
Mhm.
Bei Bienen ist das anders. Die Königin kann entscheiden, ob sie ihre Eier mit Spermien aktiviert oder nicht. Und wenn sie es nicht macht, entwickeln sich die Eier trotzdem, aber nur zu Drohnen.
Mhm.
Das sind dann die männlichen Bienen. Die Drohnen haben dann nur die Gene der Mutter, also der Königin, und keinen Vater.
Oh.
Also wie Klonen in der Natur.
Das ist schon krass, ne?
Die weiblichen Bienen, also Arbeiterinnen und neue Königinnen, entstehen aber aus befruchteten Eiern. Das Coole daran ist, dass es den Bienen halt hilft, schnell viele neue Mitglieder zu erzeugen. Besonders, wenn es keine Männchen in der Nähe gibt.
Ja. Und vor allen Dingen auch Männchen zu erzeugen. Ne? Das, also,
ja, genau.
Wenn es keine gibt, dann machen wir schnell welche und dann geht's weiter.
Ja, super praktisch für die Bienen, um ihren Stock irgendwie am Laufen zu halten.
Ja.
Und also das Parthenogenese, diese Tusa macht das ja im Prinzip ja mit Rutherford. Ne? Also es gibt gerade keinen Partner, mit dem sie irgendwie einen Nachfahren zeugen kann. Deswegen ja, überträgt sie kurz ihr Wesen auf Rutherford und dann...
Wobei es ja noch eine Stufe krasser ist, ne? Also sie pflanzt sich ja nicht fort, sondern es wächst ja quasi ein Klon von ihr in Rutherford, ne?
Ja. Ja, stimmt. Also, ja.
Also es ist natürlich die Frage, ob das was ist bei den Bienen jetzt irgendwie anders? Also wie viel Zufall, was, ne, also was ist das dann quasi, was dabei hinten rauskommt? Ne? Es wird ja nicht quasi 1:1 die Biene sein, die das Ei gelegt hat, so, die am Ende dabei rauskommt. Ne? Also. Und bei dieser Geschichte ist es, glaube ich, jetzt schon 1:1 quasi dieses Wesen, was dann aus Rutherford wieder rauskommt.
Ich wette, dass man auch Charaktere von Bienen unterscheiden könnte.
Ja, bestimmt.
Ich habe ja immer gedacht, dass man das bei Tieren gar nicht könnte, bis ich irgendwann Tiere kennengelernt habe und gemerkt habe, dass man das sehr wohl kann bei Tieren.
Du Charaktere von
unterscheiden.
Ja.
Ja, jetzt bei Katzen, aber dann weitest du ja irgendwann deinen Blick und merkst halt, dass es an allen möglichen Ecken und Enden einfach unterschiedliche Tiere gibt. Also keine Ahnung, Hunde und Katzen sind uns vielleicht am nahesten irgendwie und da merkst du ganz klar charakterliche Unterschiede, aber keine Ahnung, auch bei Bären oder sowas. Der eine fällt Wanderer in Südtirol an und der andere hat gar keinen Bock auf Menschen. So.
Wo du immer mit Bären zu tun hast in deinem Anwesen, neuerdings.
Ja.
Ja.
Weißt du, das wird auch die Wolfsrudel kommen näher hier.
Ja, da gibt's bestimmt
Sebastian, andere Alien-Schwangerschaften in Star Trek?
Die Geschichte mit Deanna war es, glaube ich, ne? Die hat doch auch einen Sohn bekommen, der auch so wahnsinnig schnell gealtert ist.
Ja. The Child.
Ja. War, glaube ich, auch
relativ nicht früh, einvernehmlich. Ne? Nicht einvernehmlich geschwängert worden von einer nicht körperlichen Intelligenz.
Ja.
Und ja, dann, das war früh, aber ich weiß nicht genau.
Weiß ich, zweite Staffel oder sowas. Und da gab es dann noch diese Nummer mit Trip in Enterprise.
Richtig.
Du
hast übrigens recht, das war zweite Staffel. Wow, nicht so schlecht.
Guck mal, ich hab gute Momente. Nicht viele, aber.
Und ja. Trip, das habe ich sogar schon gesehen in meinem Rewatch, weil es, glaube ich, die fünfte oder vierte Folge ist.
Das erste Staffel, genau. Das ist diese erinnerst du dich noch an Mulinex? Hieß es so?
Mulinex ist so eine Mulinette halt.
Also nee. Das meine ich gar nicht. Ich meine Palmolive, so hieß es. Sie baden gerade ihre Hände drin.
Ja, genau. Ja. Du hast völlig recht. Ja. Das ist die Berührung einer Xyrillianerin, durch die Trip da geschwängert wird.
Ja.
Auch ganz schlimme Folge übrigens.
Ja, auch so. Ich glaube, die ist wahrscheinlich auch nicht gut gealtert, weil sie halt mit diesen Klischees spielt, ne? Mit guck mal, ein Mann bekommt ein Kind, Dingsbums, ne?
Ja, genau.
Also wo Arnold Schwarzenegger einen ganzen Film draus gemacht hat.
Ja, und Trip will dann auch nicht, dass das irgendwer weiß und dann
ja, also alles nicht so modern.
Muss er ganz viel essen und sowas. Keine Ahnung.
Ja.
Was wir immer wieder vergessen, Tom Paris und Captain Janeway hatten ja auch zusammen Kinder. Ne? In Threshold. Als hyperentwickelte Salamander.
Stimmt. Und B'Elanna hat natürlich auch von Tom Paris ein Kind.
Ja. Und Picard und Dr. Crusher haben auch auf irgendeine Art und Weise ein Kind bekommen. Aber darüber reden wir besser nicht.
Ja, das ist kompliziert. Ja.
Das ist kompliziert. So, während sie jetzt noch einen Ausweg suchen, passen Tiana und Rutherford abwechselnd auf das Baby auf. Tiana und Baby Tusa entwickeln dabei eine Bindung, wobei sie am Anfang eben gesagt hat, dass sie
Babys
kaum mehr hasst als Kinder, ja. Ne? Außer vielleicht Ingenieure. So. aber irgendwann bezeichnet sie das Kind dann als Co-Abenteurer. So.
Schön.
Ja, schöne, aber irgendwann kommt der Moment...
Ja.
Ja. Irgendwann kommt der Moment, wo Graflex, also dieser Graflex, erneut angreift. Wie wir dann erfahren, um sein eigenes Junges zu beschützen, das erfahren wir, weil Rutherford den Kommunikator einstellt und mit dem Graflex redet. So.
Wow, was eine Idee. Ja.
Ja.
Hast du gerade mit dir geredet? Schöne Szene.
Und er hilft ihnen dann schließlich zu entkommen, nachdem sie versprechen, niemand mehr in die Höhle zu lassen. Und Tiana ist dann tatsächlich... kurzzeitig hat man das Gefühl, sie ist beeindruckt von Rutherford, aber dann sagt sie, nee, bin ich doch nicht. So. Weil sie hasst Ingenieure halt fast so sehr wie Babys.
Ja. Ja. Ja, Tiana ist auf jeden Fall ein Gewinn für jede Story.
Ja, auf jeden Fall. So, das war die zweite Story. Jetzt sind die anderen nicht nur sauer auf Bäumler wegen seiner Vendorianer-Geschichte mit Levi, sondern auch auf Rutherford, weil er nichts von dem Baby erzählt hatte. Und dieser Streit findet vor dem Hintergrund der Bedrohung durch dieses Moos statt.
Die sich durchaus zuspitzt mittlerweile, ja.
Ja, genau. Mariner klettert auf eine kleine Anhöhe und nutzt ihr Com-Badge als Filter für das abgeschabte Trigamanit. Und alle so, woher kannst du das? Mariner zu Rutherford, ja, von dir, glaube ich. Und Rutherford so, nein, ich kann das aber nicht. Und dann raten sie, aha, du weißt es bestimmt von so einem Creep aus der Delta-Shift. Ja, muss Mariner zugeben. Sie war nämlich mit der Delta-Shift auf einer Außenmission, auf Glish. Ja, Delta Shift und die Rivalität mit den Lower Deckers wurde in Terminal Provocations eingeführt. Und die Außenmission auf Glish ist dann Geschichte 3. Glish kennen wir auch noch nicht. Und vielleicht machen wir es mal ein bisschen kürzer. Mariner wird beauftragt, eine Außenmission zu leiten, aber ihr Shuttle Kings Canyon wird von einer magnetischen Anomalie getroffen und stürzt auf Glish ab. Kings Canyon ist das Shuttle, das Boimlers Team in welcher Folge benutzt hat, Sebastian?
Was weiß ich.
In the Cradle of Vaxillon.
Natürlich. Eieieiei. Das hast du nur erwähnt, damit wir alle wieder diesen Ohrwurm haben. Es gab keinen anderen Grund dafür.
Die Delta-Schiffler werden jetzt in dieser Folge zum ersten Mal benannt mit Caravitus, Amadou und Asif. Mhm. Die kommen jetzt aus dem Shuttle. Also erstmal Mariner, Caravitus und Amadou. Und dann kommt Asif hinterher. Der hat ein sehr verletztes Bein. Also fies gebrochen. Ja. Richtig wirk.
Ja, also wirklich. Also ich meine, ja, ich weiß, es ist alles animiert, aber das hat mir auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Sorry.
Ja, genau. Mariner und Caravitus kümmern sich kurz um Asif und dann bemerkt Amadou, dass sie Pergium benötigen, um das Shuttle wieder zu starten und finden eine nahegelegene Quelle. So, Pergium, endlich nochmal was wir kennen. So. Mhm, wurde Tos angeführt in Devil in the Dark. Horta rettet ihre Kinder.
Okay.
Ist für Energieversorgung meistens zuständig, genau. Als Mariner und Caravitus sich dem Pergium nähern, beginnen sie plötzlich zu altern. Und Amadou erklärt, dass das Mineral die Zeit beeinflusst und sie je nach Nähe altern oder jünger werden lässt. Weil es Chronitonen ausstößt.
Mhm.
So. Kennen wir auch schon, wurden in The Next Phase zum ersten Mal erwähnt, auch TNG-Folge. Subatomare Teilchen mit zeitlichen Eigenschaften.
Ja, immer wenn die auftauchen, dann weiß man eigentlich, jetzt geht's in eine Zeitreisefolge. Ist in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht der Fall, aber passiert relativ häufig.
Aber ich glaube gar nicht, dass Chronitonen...
Nicht? Aua.
Ich erinnere mich an The Next Phase und an Timescape und bei beiden gab es Probleme mit dem romulanischen Singularitätsantrieb.
Ja.
Und bei beiden war es dann eher so Alterungseffekte, die dann irgendwie eingedrückt haben. Also bei in Timescape altert Picards Hand sehr, sehr schnell, also so ein Zeitfragment reingreift. So.
Ja, erinnere ich mich auch dunkel dran. Ja gut, vielleicht.
Also ich glaube, Chronitonen und Chronitonpartikel sind zwei verschiedene Sachen.
Ja, das glaube ich dann. Ja. Lass mal so stehen, wisst ihr besser.
Caravitus rennt auf jeden Fall zum Pergium, gefolgt von Mariner und beide altern sehr, sehr schnell. Sie können nicht mehr weiter irgendwann, und weil sie dann halt zusammenbrechen und werden frustriert. Und Caravitus wird besonders frustriert, weil sie halt auch sich grundsätzlich frustriert fühlt in dieser Delta-Shift, weil die Delta-Shift ist irgendwie unsichtbar und unterbewertet, während die Beta-Shift halt ständig irgendwie mit Ransom zu tun hat. Und da zeigt der Mariner auch irgendwann Verständnis für.
Mhm. Man nähert sich an.
Zusammen. Ja, genau. Und zusammen finden dann auch eine Lösung. Die beiden sind halt grundsätzlich schon zu alt, aber wenn sie Asif, der noch viel, viel jünger ist als sie, einsetzen, ne, der könnte das Pergium erreichen, bevor er stirbt. So. Problem ist, Asif war ja der Typ, dessen Bein gebrochen ist. Und sie ermutigen jetzt trotzdem, irgendwie auf das Pergium zuzukriechen und sagen, ja, das wird schon heilen während dieses Alterungsprozess.
Macht's aber nicht!
Ja, es heilt, aber es heilt falsch. Ja.
Oh Gott.
Und im Endeffekt bricht dann das Bein ab.
Schmerz.
Ja, das sah wirklich widerlich aus.
Ne? Ja. Und ich meine, die beiden, die handeln jetzt auch wirklich nicht sehr behutsam. Ja, komm, das wird schon. Komm, zieh durch. Ach ja, mein Gott, wer braucht schon so ein Bein? Nein, geh weiter. So, Alter, was geht mit euch?
Mariner sagt dann noch, wir lassen ihn vom Arzt einfach ein neues wachsen. Geht natürlich wirklich. Ne? Nox Bein wurde ja auch durch Biosynthetik ersetzt.
Ja, aber ich meine, so ein eigenes Bein, sorry.
Schon nicht so schlecht, ne?
Ja.
Ja, glücklicherweise findet Amadou, der aus irgendeinem Grund ein Kind ist dann schon, obwohl er auf der anderen Seite des Pergiums ist, whatever, findet da eine größere und sicherere Menge Pergium. Und die Gruppe kehrt dann mit dem Pergium zum Shuttle zurück und startet es neu.
Ja, er findet die halt in einer anderen Anomalie, wo man halt jünger wird, was halt nicht so das Problem ist, weißt du? Deswegen war der ein Kind.
Okay. Ja, haben sie das explizit gesagt?
Ja.
Okay.
Das war halt so irgendwie so dieses, oh fuck, wir sind in dieses blöde Ding reingegangen, wo wir super alt werden und wo wir super weit laufen müssen. Hier müssen wir nicht weit laufen und werden jünger. Geil, wir Idioten. So. Ja.
Sie kontaktieren auf jeden Fall dann Ransom und feiern ihren Erfolg Mariner und Caritos beschließen, sich auch außerhalb ihrer Schichten zu treffen und Asif bittet darum, sein Bein zurückzubekommen. Auf jeden Fall singen sie am Ende dann irgendwie, wie die Lower Deckers Lower Decks singen, singen sie dann Delta Shift, Delta Shift. Und Mariner singt mit, die Verräterin.
Oh, krass. Also ich fand es ja eigentlich das krasser, dass niemand sich um dieses Bein gekümmert hat. Aber könnt mir vielleicht dieses Bein, das wäre voll nett, wenn ihr meint.
Ja, nix. Der arme Asif.
Ja, wirklich.
So, jetzt sind aber nach dieser dritten Geschichte auch noch alle sauer auf Mariner.
Ja.
Die einzige, die ihr Fett noch nicht abbekommen hat, ist Tandy, weil die darf ihre Geschichte ja nicht erzählen.
Ja, weil sie halt im Turbolift spielt und nicht in der Höhle, Mann.
So, genau. Egal, sie haben jetzt das Trigamanit. Als Bäumler dann die Cerritos damit rufen möchte, greift das Moos sie an und kettet sie an die Wand. Und dann redet es mit ihnen.
Natürlich.
Zitat, das ist etwas, das Moos nicht tun sollte.
Das unterstütze ich ausdrücklich.
Ja, absolut. Das Moos will jetzt auch noch die Geschichte von Tandy hören. Auch wenn es keine Höhlengeschichte, sondern eine Turboluftgeschichte ist. Und Tandy beginnt. Und zwar mit einer Rückblende auf die Cerritos in Second Contact.
Mhm.
Richtig. Am ersten Tag von Tandy gehen die Gruppen in die Bar, wo Mariner heimlich den Synthohol austauscht, sodass alle betrunken werden. Tandy macht sich Sorgen um ihre Pflichten, aber Mariner beruhigt sie. Ja, wir haben ja alle jetzt Off-Time, das heißt, sie dürfen noch saufen. Tandy sagt noch, ich dachte, Synthohol würde einem helfen, die Wirkung von Alkohol abzuschütteln. Das hat Data Scotty mal erklärt.
Ja.
In Relics. Also als er wieder aufgeweckt wird quasi.
Mhm.
Ja. Im Turbolift wird das Team dann von einem plötzlichen Stillstand des Turbolifts überrascht. Rutherford ruft Belups an und der sagt, naja gut, es sind relativ viele Energieleitungen beschädigt, denn wir erinnern uns, das war ja in Second Contact, also kurz vorher war dieser Rage Virus ausgebrochen.
Mhm.
Ne? Aber sie müssen jetzt auf eine Reparatur warten. Und was ist schöner, als in so einem Turbolift zu sitzen und stundenlang warten zu müssen?
Hm? Mega, so. Mega nice, ja.
Ja, 2 Stunden später spielen sie dann so eine Variante von Minigolf irgendwie. Sie nennen das Targ, indem sie ihre Socken auf ein provisorisches Ziel werfen. Oder ist keine Ahnung, wie sie so... Das ist
eine Jacke irgendwie, die sie so zusammengekramt haben, ja. Oder sowas, ne?
Ja, ich überlege nur, was das für eine Variante. Also es ist so, wir würden es wahrscheinlich als Variante von Minigolf bezeichnen. Die Franzosen würden wahrscheinlich sagen, es ist eine Variante von Boule. Und die Amerikaner würden sagen, es ist eine Variante von
Baseball.
Hufeisenwerfen.
Oder das.
Aber sie nennen es Tag. Tag sind ja diese klingonischen Tiere, diese Haustiere. Ne?
Mhm.
Das erste haben wir in Where No One Has Gone Before in Worfs Geist gesehen. Und ich glaube, am Ende hat Martok auch so ein Ding, ne? So ein Tag. Ja.
Wenn du das sagst.
Mariner trifft Bäumler noch versehentlich mit so einem Socken im Gesicht. Aber alles funny.
Mhm.
3 Stunden später spielen sie dann Ich sehe was, was du nicht siehst, wobei Tandy erstaunlich schnell das gesuchte Objekt errät. Und 4 Stunden später sind alle erschöpft und bereits im Schlafen und Tandy musste in eine Ecke pinkeln. Tandy gesteht auch ihre Angst, aufgrund ihrer Orion-Herkunft nicht akzeptiert zu werden, aber Mariner und Rutherford versichern ihr schlaftrunken, naja, du bist aber jetzt Teil der Gruppe, also alles gut.
Mhm.
Ihr Moment der Ruhe wird jedoch jäh unterbrochen, als Shax die Tür aufreißt und lautstark verkündet, dass er sie retten kommt, was sie alle sehr, sehr erschreckt und Bäumler dazu bringt, sich nochmal einzupissen. Ja. Über die Erinnerungen lachen auf jeden Fall alle.
Ja.
Und über diese Erinnerungen erinnern sich auch wieder an ihre Freundschaft und begraben ihren Stress.
Ah.
Das Moos ist gerührt, will jetzt auch Freund der 4 sein. Sie stimmen zu und erzählen dem Moos dann, dass sie auch hier hingekommen sind, um das Moos zu studieren. Und das lässt das Moos dann auch zu, wenn sie nur weiter Geschichten erzählen. Und Mariner sagt dann auch, ja, ich habe da noch so eine Geschichte über so eine empfindungsfähige Höhle.
Aha,
das wussten wir doch.
Ja.
Aus dem Piloten. So. Ja, also. Empfindungsfähige. Irgendwann werden wir noch die Geschichte über Mariner und ihre empfindungsfähige Höhle wahrscheinlich erzählt bekommen.
Wer weiß, mal gucken. Von einer der Mariners.
Genau. Ja, genau. Und die Lower Deckers haben noch eine zweite Story, nämlich als sie sich mal selbst in einer Höhle selbst begegnet sind, dann aber gemerkt haben, dass es Außerirdische aus der Zukunft waren, die so taten, als wären sie sie selbst.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob ich die Geschichte dann sehen möchte. So.
Aber ist es nicht auch eine Anspielung auf irgendwas gewesen? Gab es da nicht eine TNG-Folge oder so?
Es gibt noch eine DS9-Folge, Children of Time, wo sich die DS9-Crew wieder trifft aus der Vergangenheit, glaube ich.
Ja. Ah, okay, ja. Auch ein bisschen spooky. Ja.
Im Hintergrund enttarnen sich übrigens noch zwei VendorianerInnen. Sie sehen ein, dass die Lower Deckers den Moraltest bestanden haben, dass sie jetzt eigentlich wieder die Kommunikation entsperren könnten. Machen sie aber erstmal nicht, damit die Lower Deckers den Moment noch etwas genießen können.
Okay.
The end. This is the end, my only friend. Ja, und was sagst du jetzt?
Was sag ich jetzt? Was sag ich jetzt? Es klingt ja. so, als hätten wir vorher irgendwie gesagt, ja, mal gucken, ob das jetzt hier alles und jetzt, jetzt kannst du mal gucken, wie du jetzt hier.
So.
Ja.
Hau raus.
Mir hat die Folge eigentlich ganz gut gefallen. ich habe das Gefühl, dass du das anders sehen wirst. Ich weiß ja auch, dass Teile von euch das anders sehen. Ich habe noch die schlechteste Lower Decks-Folge ever im Kopf.
Mhm, das hat dann Star Trek-Fan gesagt.
Ja. Ich finde, da haben wir schon schlechtere gesehen in dieser Staffel, weil ich finde garantiert auch Kritikpunkte und immer dann, wenn es halt irgendwie so eine Rückblenden-Show ist, dann hat man irgendwie so das Gefühl, das ist halt so eine Show, wo es darum geht, Geld zu sparen. Ich meine, in dem Fall ist halt Bullshit, weil es waren ja auch alles neue Geschichten, also ist so, ne? Aber diese Form von Episode ist ja häufig nicht so beliebt. Ich fand es aber gerade irgendwie ganz unterhaltsam, weil sie so herrlich schwachsinnig war. Also es war so viel schöner Schwachsinn drin und das hatten wir zwischenzeitlich irgendwie nicht mehr so. Also so Schwachsinn, den ich gut fand, worüber ich gelacht habe. Und alle diese Geschichten waren auch irgendwie angenehm schön schwachsinnig mit einer ausreichenden Anzahl an Gags, die mich unterhalten haben. Ja, man kann über die Message nachdenken bei der Geschichte mit dem Verschwörungsmythen. Auf der anderen Seite war es halt Schwachsinn. Es war halt Bullshit. So, dass der Typ, der immer Verschwörungsmythen erzählt, dann in dem Punkt recht hat, ist halt Bullshit. So, vielleicht braucht es auch keine Message, weil es war eh auf einer Metaebene. Wir haben die ganze Zeit halt irgendwie das mit so einem zwinkernden Dingsbums. Ne? Also es war ja die ganze Zeit eine Verarsche von diesen Höhlenstories. So, ne? Und deswegen fand ich das irgendwie alles gar nicht so dramatisch. Es war jetzt für mich nicht die beste Folge aller Zeiten, aber ich fand die gut. Also die hat mich unterhalten und am Ende waren es nochmal unsere vier Lower Decker, die irgendwie zueinander gefunden haben und irgendwie, weiß auch nicht, vielleicht war ich auch in einer wohlwollenden, noch weihnachtlichen Stimmung, als ich es geschaut habe, aber mir hat die Folge Spaß gemacht. Ich fand die gut.
Ja, schön.
So, zerreißen Sie bitte jetzt.
Ach, zerreißen, ey, keine Ahnung. Ich fand die nicht so gut, aber ich würde sie auch nicht total zerreißen. Also da waren auch wieder gute Gags dabei zwischendurch. Ich fand also diese Levi-Geschichte fand ich halt völlig daneben und auch wirklich nicht witzig. Also unabhängig davon, dass die Message schwierig war, aber...
Also es war vielleicht die schwächste der Geschichten, was so die Kreativität, ja, den Schwachsinn und den Humor angeht. So.
Ja. Und wenn die ganze Folge im Prinzip nur ein großes Abfeiern des Gags ist, dass in Star Trek immer dasselbe Höhlensetting benutzt worden ist.
Ja.
dann ist mir ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Also da kann Lower Decks einfach mehr. So. Ich war jetzt auch nicht völlig ununterhalten. Wie gesagt, ich würde die Folge nicht absolut zerreißen. Ich fand ein paar gute Elemente dabei. Aber es war auch irgendwie egal. Das finde ich halt ein bisschen schade irgendwie. Ich glaube, man kann Lower Decks weniger egal gestalten. Das ist immer das, was ich auch, glaube ich, am Anfang dieser Staffel schon mal so ein bisschen angemerkt habe. Ich finde diese Freak of the Week oder Idee der Woche Geschichten, die uns im Endeffekt nicht mehr groß weiterbringen in der Charakterentwicklung oder sonst was, weil das bringt uns hier nicht weiter. die muss Lower Decks nicht mehr machen, weil damit, wenn sie das dauerhaft machen, dann nutzt es sich halt dieses System total ab. Also dann sollen sie halt irgendwie versuchen, bessere, vielleicht auch ein bisschen größere Handlungsstränge zu erzählen.
Ja. Ja, da bin ich bei dir. Würde ich auch gerne noch mehr von sehen. Das war ja in dieser Staffel so ein bisschen mau bis hierhin, ne? Wobei ich glaube, dass wir jetzt im Finale dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr von unserem Mini-Handlungsstrang sehen werden, der sich durch diese Staffel gezogen hat. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Folge wollte genau das sein, ne? Weil diese Höhlenfolgen ja häufig irgendwie so egale Füllerfolgen sind. Also es gibt auch gute, ne? Also es gibt, ich finde, ne, also diese Situation irgendwie, weiß ich nicht, du musst dich mit einem Romulaner auseinandersetzen oder weiß ich nicht, die Folge, als Odo Kira seine Liebe gesteht, und zwar am Ende gar nicht Kira oder so. Also es ist ja auch eine Höhlenfolge, ne? Es gibt schon welche, die irgendwie ganz nett sind, die vielleicht auch so ein bisschen was bringen in der Erzählung, aber häufig sind es ja doch irgendwie so Füllfolgen, wo dann irgendein Bullshit passiert, der billig weggedreht worden ist. Und ich finde, diesem Gefühl wird diese Folge irgendwie gerecht. So, also wie gesagt, ich finde die gar nicht so schlecht. So, aber ich finde, die macht auf einer Metaebene irgendwie vieles richtig. Und ich glaube, sie wollte so sein, wie sie ist.
Ja, du hast völlig recht. Es ist irgendwie eine Füllerfolge. Aber da möchte ich bei Staffeln, die aus 10 Folgen bestehen, lieber einen alten Albumtitel von Sum 41 zitieren. Mach doch bitte All Killer, No Filler.
Nein, es ist eine Persiflage für eine Füllerfolge. Und deswegen musst es quasi, deswegen fühlst du dich so ein bisschen so an. Also ich glaube, es ist.
Ja, aber du kannst doch keine Füllerfolge als Persiflage auf eine Füllerfolge machen.
Ja, schon irgendwie. Also es war jetzt quasi die prototypische Höhlenfolge. Darum ging's
doch. Ja, aber dann mach's doch als Bonus-Episode. Oder als Web-Episode oder sowas.
Ich fand's gar nicht so schlecht.
Oder willst du mir nachher erzählen, dass die in der nächsten Staffel eine Folge heißt, machen die irgendwie Shades of Blue heißen, dann machen sie im Prinzip eine Clipshow-Folge, weil sie denken, ach, wir machen eine Persiflage auf Shades of Grey. Und dann haben wir nur Clips aus alten Lower Decks-Episoden und dann sagst du, ja, das ist aber eine ja, schlaue Persiflage. Und ich denke so, nein, ihr habt einfach dasselbe nochmal gemacht, was schon damals nicht funktioniert hat.
Nein, aber das machen die doch immer wieder. Sie haben doch immer wieder irgendwie alte Folgen genommen und sie so ein bisschen, also quasi auch so Prototypen von alten Folgen und sie ein Stück weit nacherzählt. Und ich finde, das passt irgendwie ganz gut rein in Lower Decks. Ich finde das tatsächlich irgendwie unterhaltsamer als das, was wir so am Anfang der Staffel gesehen haben. Also ich finde, okay, das ist konsequenter, als irgendwie was zu versuchen, was dann irgendwie hinter nichts wird. So.
Aber da können wir auf jeden Fall, dass, ja. Genau, ich glaube auf jeden Fall, dass wir uns bei der nächsten Folge einiger sein werden, denn die nächste Folge heißt ja. Weißt du es?
Oh, ich weiß gar nicht. Nee, aber ich könnte nachgucken. Ich hab's ja noch hier stehen. Ah ja, richtig, ich weiß es wieder. Das wird interessant.
Dann fülle? Ja. Dann fülle meinen Satz zu Ende.
The Inner Fight, der innere Kampf.
The Inner Fight.
Ja, das verspricht natürlich Großes. Hat natürlich das Potenzial zu großer Enttäuschung.
Ja, mal gucken, ob sie mit The Inner Light spielen werden. Ich kann schon mal sagen, dass die Folge von Mike McMahon geschrieben ist.
Ja.
Ob das was Gutes heißt oder nicht, werden wir dann in der nächsten Folge, in der nächsten Woche besprechen.
Der hat doch eigentlich sonst immer die erste und die letzte gemacht, oder? Hat sie nicht immer am Anfang oder
Ja, Ende? Die ersten vor allen Dingen. Ne? Ja. Also die letzte weiß ich gar nicht, ob er die immer gemacht hat.
Warte mal. Doch, immer, tatsächlich. Jeder Staffel hat er bisher die letzte Folge gemacht. Die letzte Folge in dieser Staffel macht er nicht.
Nicht bei dieser hier.
Ja. Oh, ich bin gespannt. Ja. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, ne, durch den Spoiler, war auch von Dansk, ne, dass es hinten raus jetzt nochmal ein bisschen größer wird. Mal gucken.
Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir vielleicht sogar eine Auflösung in der nächsten Woche bekommen werden, wer denn in unserem Bügeleisen sitzt.
Das wäre ja, meine Herren, crazy.
Schön wäre das. ich freue mich auf jeden Fall drauf, das mit dir zu besprechen.
Ja,
und wir kommen jetzt wieder in einen schönen Rhythmus rein, hoffentlich.
Ja, mal gucken, welcher auch immer das sein mag. Alle 4 Wochen eine Folge Lower Decks.
Ja, unschön. Schreibt mal alles in die Kommentare, was ihr euch denn so wünscht von uns, vielleicht in diesem Jahr. Das wäre doch mal ganz nett.
Ja, genau.
Und vielleicht habt ihr euch auch mal noch einen guten Vorsatz gebildet. Ein guter Vorsatz könnte auf jeden Fall sein. Bewertet doch mal den Podcast eures Herzens bei einer Plattform. Und vielleicht auch unseren. Also irgendeinen Podcast. Also bewertet doch alle Podcasts, die ihr so kennt.
Ja.
Bei irgendeiner Plattform, ob es jetzt bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Podcast Addict oder wo auch immer. Ihr könnt sowohl Episoden bewerten, also zumindest bei Spotify geht das, als auch ganze Podcasts. Und wäre doch mal ganz schön, wenn ihr da nochmal ein bisschen was für uns rausschicken würdet.
So.
So.
So, dann dürft ihr euch nämlich auch was von uns wünschen, was wir 2024 dann vielleicht alles noch umsetzen können. Wir wissen ja auch noch gar nicht so genau, was so an Star Trek alles auf uns zukommt.
Nackt-Podcasten zum Beispiel.
Nackt-Podcasten, ja. Machen wir das dann bevor oder nachdem wir dann auch Videopodcasts eingeführt haben?
Nee, bevor. Ja. Bin ich wahnsinnig?
Danke, das wollte ich hören. So, in diesem Sinne, habt noch ein geschmeidiges erstes Wochenende, das wahrscheinlich schon rum sein wird, wenn ihr diese Folge hört. Kommt gut in die zweite Woche dieses Jahres rein und wir hören uns ganz bald wieder.
Sakramente.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.